Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
Ich wusste es, dass das so anfängt. Ich wusste es.
Herzlich willkommen zu Folge 88 unseres Endzone der DAZN NFL Talks, der NFL Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Flo Hauser. Gegen mir, links, rechts, wo auch immer, ich weiß es gerade jetzt noch nicht, sitzt Christoph Stadler. Schön, dass du auch da bist. Und ja, ist doch klar, wir fahren nach Berlin. Die NFL ist am Wochenende in Berlin. Grüße dich. Die Vorfreude ist riesig.
Ja, Flo, grüß dich. Für alle, die es nur hören und nicht sehen, im Hintergrund hängt zum ersten Mal ein Hertha-Trikot. Das musst du nochmal rausholen. Was ist es? Ist es ein Retro-Trikot? Ist es das aktuelle?
Nee, das ist das vor 3 oder 4 Jahren gewesen. Da oben hängt auch noch das dementsprechende Auswärtstrikot. Ich drehe es aber nicht um. Das ist sogar beflockt.
Mit
einem unserer teuersten Transfers, der richtig eingeschlagen hat damals bei der Hertha, Christoph Piontek.
Oh, ich dachte schon, dass es Trossard ist, aber...
Nee. Toussaint, so hieß er.
Toussaint
ist der von Arsenal. Wäre schön, wenn der bei der Hertha gewesen
stimmt,
wäre.
Stimmt, der ist es nicht. An dem ist man ganz knapp gescheitert bei den Verhandlungen. Toussaint, ja, so hieß er, richtig. Genau. Aber wir wollen nicht über Fußball sprechen, wir wollen über Football sprechen. Und ja, natürlich, das große Thema heute ist unter anderem Berlin, wollen die anderen Sachen aber nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir hatten Trading Deadline, da war was los. Wir werden natürlich über das Berlin-Spiel reden, werden da auch mit einem Cold Speed Writer sprechen, weil ja ein großer Trade, die Colts betroffen hat. Da haben wir noch einen uns dazugeholt. Ich glaube, wir würden gut daran tun, nicht zu viel Zeit zu verstreuen. Gibt es noch irgendwas Organisatorisches, was wir wissen müssen?
Nein.
Willst du was zu Hertha sagen? Wie steht in der zweiten Liga gerade?
Nee, alles nicht. Aber schreibt uns gerne von euch, von unseren Zuhörern, wer ist in Berlin, wann seid ihr wo, seid ihr vielleicht im Stadion? Schreibt uns gerne über die sozialen Netzwerke, die findet ihr auch in den Shownotes, gerne in die DMs sliden, wie man so schön sagt. Und ansonsten lasst gerne Bewertungen da, Sternebewertungen. Oder schreibt's auch in die Podcast-Funktion, in die Kommentarfunktion bei den Podcasts. Würde uns interessieren, vielleicht können wir uns da connecten und uns vielleicht sogar treffen. Das wollte ich nur nochmal mitgeben. Und jetzt können wir reingehen in eine Menge Zeug.
Jo.
Die News.
Dann fangen wir an mit der Mannschaft, die wahrscheinlich am, naja, ob das Wort schon richtig ist, produktivsten war, auf jeden Fall am meisten gemacht hat. Die New York Jets reißen ihre wackelige Bude ein, weil ich glaube, die beiden Trades müssen wir zusammenpacken. Also sie geben Cornerback Sauce Gardner zu den Colts. Da haben wir schon eben den großen Trade, den die Colts auch betreffen. Sie bekommen dafür 2 First-Round-Picks, 2026, 2027 und dazu noch den Wide Receiver A.D. Mitchell. Und dann der zweite eben, ihren Defensive Tackle Quinnen Williams, den geben sie ab zu den Cowboys, bekommen da einen 2026 Second-Round-Pick, einen 2027 First-Round-Pick. Die Cowboys haben da ja 2. Der bessere wird an die Jets gehen, also sie haben ja ihren eigenen und den von den Packers aus dem Parsons Trade. Der bessere, also der höher ist quasi, der geht an die Jets und Defensive Tackle Marcy Smith, auch mal ein ehemaliger First-Round-Pick, kommt dann ebenfalls in diesem Paket nach New York. Das waren schon 2 Knalle. Ich glaube, wir müssen es dann am Ende des Tages aus allen 3 Perspektiven anschauen.
Genau, aus allen 3 Perspektiven. Und die erste ist die der Jets, was das eigentlich soll. Also, dass man dann so einen Ausverkauf macht. Am Tag der Trade-Deadline können wir auch mal sagen, Christoph, waren wir beide in der Champions-League-Konferenzsendung und haben uns dann auch kurz danach ein bisschen noch drüber unterhalten. Und meine Frage, die ich gestellt habe,
war, 5 Meter auseinander, du hast einen Brief geschrieben, Quinnen Williams,
ja, Quinnen Williams. Genau. Wir haben nicht Tor in, sondern Quinnen Williams in Dallas. Was ich mitgenommen habe oder meine ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, das habe ich dir gestern auch schon gesagt, dann, dass ich mir die Frage gestellt habe, wann gab es mal ein Team, was ja schlecht gestartet ist, was ja zu einem Seller wird, aber dass sie dann so viel an ihren, in Anführungsstrichen, Stars oder nennen wir sie namhafte Spieler abgeben. Wann gab es das zuletzt? Das ist total krass, finde ich. Also ich habe damit gerechnet, dass sie jemanden abgeben, dass sie aber 2 abgeben, fand ich schon heftig. Und wenn man es aus ihrer Sicht aber betrachtet, deswegen habe ich hier mein Notizheft in der Hand, sie haben 2026 2 Erstrundenpicks, 2 Zweitrundenpicks und 2027 3 Erstrundenpicks. Und da kann man jetzt wieder sagen, okay, wenn du mit dieser Saison abgeschlossen hast, wenn du frischen Wind reinbekommen willst, gibst du halt auch ein paar namhaftere Spieler ab, die du auch dementsprechend mal teurer verlängert hast. Aber du stellst dich für eine mögliche Zukunft auf. Und die Frage, die sich dann immer stellt, das ist Glaskugel. Was können wir im 2026er und 2027er Draft erwarten? Oder nutzen sie sogar dieses hohe Pick-Draft-Kapital, um vielleicht in der nächsten Offseason wieder was anderes zu traden? Also, wenn man das nur auf das runterbricht, dann macht es irgendwie Sinn, wenn man eine neue Zukunftsausrichtung haben möchte. Aber weil man so schlecht ist und jetzt auch die einzigen, die da gefühlt noch spielen können, weggibt, ist es natürlich irgendwie so ein 50-50-Ding, eher negativ oder positiv. Also meine Einschätzung ist aus Chat-Sicht, Tabula rasa, alles von vorne und dann ist das, was sie als Kapital haben, natürlich nicht verkehrt.
Also da steht jetzt wirklich fetter Rebuild drüber, weil Sauce Gardner ist, glaube ich, 25, der ist noch nicht so alt, der hätte es auch sagen können, der könnte schon auch noch mit die Zukunft mitgestalten. Ich glaube, Quinn Williams ist 28, glaube ich, so einen Dreh, also der ist auch nicht so alt, verstehe ich dann eher, weil also in 2, maximal 3 Jahren wird das nichts werden. Also vielleicht mal in 4 Jahren oder lass gut laufen und in 3 Jahren, wenn der Umschwung schnell funktioniert, wollen wir es nicht zu negativ machen, aber in den nächsten 1, 2 Jahren ist ja bei den Jets jetzt nichts Großartiges zu erwarten, dann ist vielleicht die Timeline bei Quinnen Williams vorbei. Ich glaube, dass wirklich so ist, die wollten beide gar nicht unbedingt abgeben, was man ja gehört hat vorher auch schon, dass beide nicht so ganz zufrieden sind bei den Jets und du willst eigentlich ja dann keine vermeintlichen Cornerstones haben, die aber gar nicht mehr da sein wollen und dass du dann eben 2 Angebote bekommen hast, die du so nicht ablehnen konntest, weil Sauce Gardner, ehrlich gesagt, für einen Cornerback, egal wie gut er ist, 2 First-Rounder zu bekommen, ist ein Cornerback, egal wer es ist, ich würde sogar sagen, selbst Pat Surtain, ist ein Cornerback 2 First-Rounder wert?
Nein, und genau da sind wir beim Punkt auch, das wird wahrscheinlich dann auch später in unserem Gespräch mit dem Cold Speedrider natürlich Thema sein. Sauce Gardner, auch das war mein zweiter Gedanke, denn wenn man so will, Pro Bowl-Spieler, richtig gut, aber die letzten Jahre eben auch nicht mehr überzeugt. Und was auch deine These stützt, ist, dass Sauce Gardner jetzt weggetradet worden ist, 112 Tage, nachdem er einen neuen Vertrag bei den Jets unterschrieben hat. Der hat für 4 Jahre 120 Millionen circa im Juli verlängert und ist der erste Spieler, der in dem gleichen Jahr weggetradet wird, obwohl er einen 100 oder mehr Millionen schweren Vertrag unterzeichnet. Und das unterstützt das Ganze natürlich. Aber ja, auch für den Spieler ist es dann am Ende des Tages ein Neuanfang. Ich bin gespannt, weil er nicht mehr so gut war wie vor ein paar Jahren eben. Und da muss ich schon strecken, um dass er diese 2 First-Round-Picks auch wert ist oder rechtfertigt, besser gesagt.
Also ich war bei Sauce Gardner, muss ich schon geben, da war ich am Dienstag dann echt überrascht, dass der getradet wurde. Ich meine, Quinn Williams war immer mal so ein bisschen was zu hören. Auch Sauce Gardner gab es immer wieder so kleine Gerüchte, wo ich mir aber dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, so alt ist er noch nicht. Und er hatte ja 2 brutale erste Jahre, jetzt waren es 1,5 schwächere Jahre bis hierhin. Sie haben auf Cornerback eben DJ Reed schon abgegeben als Free Agent. Michael Carter haben sie getradet, ja vorher schon. Das war dann Thema letzte Woche. Stimmt, ja. Jetzt eben Sauce Gardner, der weg ist, Quinnen Williams, der weg ist. Heißt für mich aber im Umkehrschluss, das machst du ja nicht, wenn du jetzt dann Aaron Glenn auch entlassen willst. Der darf jetzt sein Team zusammenbauen und, also klar, safe ist keiner, aber kannst ja auch nicht sagen, nächstes Jahr im Dezember entlassen wir dich aber oder November. Also der das muss immer, schon große, naja, wie sage ich das? Auf jeden Fall muss das Vertrauen groß genug sein, dass er eben diesen fetten Rebuild angehen darf, weil jetzt kann er wirklich du startest ja wirklich mit einem Keller. Du startest mit einem kompletten Fundament, wenn du ein Haus bauen würdest. Du startest bei den Jets wirklich im Keller und dann kann Aaron Glenn sich seine Jungs auch aussuchen, auch natürlich im Draft, was auch immer da dann möglich ist. Es ist extrem spannend, extrem spannend.
Das Kuriose dabei ist ja, wenn man heutzutage ein Haus baut, tatsächlich, dass viele gar keinen Keller mehr bauen, weil es zu teuer ist. Das könnte vielleicht bei den Jets auch Thema werden, aber ich mahne ja immer mit diesem Beispiel Frank Reich und Indianapolis mit dem Umbruch zumindest auf der Quarterback-Position und dann eben doch nicht mehr mit ihm als Head Coach, das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Es ist risky, aber stell dir mal vor, die machen so wie die Eagles, werden sie nicht machen wahrscheinlich, wobei sie haben eigentlich gut gedraftet, weil Quinn Williams, Sauce Gardner waren ja Draft-Picks,
total.
Aber angenommen, die machen so wie die Eagles, dass du einen Quinnen Mitchell und Cooper Dechine bekommst. Dann werden wir danach sagen, aus dem einen Cornerback 2 gute bekommen. Also ist jetzt ein sehr genaues Beispiel, das so wahrscheinlich schwer umzusetzen ist. Aber wenn das dann so rausläuft, werden sie nachsagen, haben wir alles richtig gemacht. Kann auch genau in die umgekehrte Richtung abdriften, natürlich.
Ja, natürlich,
klar. Aber spannend, was die Jets machen, weil die sind jetzt am Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, total. Und ich habe eine Frage auch an dich, weil mich das immer interessiert. Was machen wir denn mit den Spielern, die da in diesem Trade-Paket hingehen mussten? Also A.D. Mitchell, Mazi Smith, das sind ja auch vor allen Dingen Mazi Smith, was ist angesprochen, ist ja auch ein Name, den man definitiv kennt, der auch, finde ich, ein sehr, sehr, sehr solider Spieler ist in der NFL. Und dann kam ja am Ende dieser Trade-Deadline auch noch der arme Defensive Back Jazeer Taylor, der für einen 7. Runden-Pick von den Los Angeles Chargers zu den Jets geschickt wurde. Wenn du den ganzen Tag wenn du den ganzen Tag über das verfolgst, dass die ein Rebuild machen und in dem Jahr eh nichts mehr geht und du auch dann dementsprechend für eine mögliche nächstjährige Offseason nicht safe sein kannst als Spieler, Ist meine Frage an dich, wie fühlen die sich die Spieler, die jetzt da mit hingescherbelt wurden, und wie fühlt sich vor allen Dingen Breece Hall?
Das stimmt, Breece Hall, da gab es ja auch die Gerüchte, dass die Chiefs wohl einen Viertrunden-Pick, oder nicht nur die Chiefs, aber auch die Chiefs einen Viertrunden-Pick geboten haben, sie aber einen Drittrunden-Pick wollten. Verstehe nicht ganz, dass man die dann nicht trotzdem einigt, weil was wollen sie jetzt mit dem noch? Also das geht ja, alle her, du brauchst eigentlich
niemanden. Der will ja auch weg, der hat ja so viel getwittert.
Auf Garrett Wilson beispielsweise hätte ich gedacht, könnte vielleicht nochmal heiß werden, ja. Da war es sehr ruhig, aber der will ja auch nicht mehr da bleiben. Der hat keinen Bock, dann Aufbau zu starten, dafür ist seine Timeline eine andere mittlerweile. Ja, mein Gott, was war die andere Frage?
Die Frage war,
ach, die zwei anderen, die noch gekommen sind.
Also genau.
Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr spannend, weil Marcy Smith hat bei den Cowboys nicht so funktioniert. Die Vorschussbären hat er nicht so einlösen können, die er vorher hatte. Auch Eddie Mitchell, da bleibt natürlich immer dieser Fumble im Kopf vor der Endzone. Das ist einfach mit ihm jetzt für immer verbunden. Trotzdem sind es ja, der eine war ein First-Rounder, der andere ein Second-Rounder. Die nimmst du ja nicht, weil du nicht an die glaubst. Also das wäre natürlich noch der Ultrapunkt, dass du Picks hast und mit denen zuschlägst, erfolgreich, aber dass die mal hohe Picks waren, eben auch funktionieren bei ihnen. Und warum nicht ausprobieren mit Marcy Smith? Irgendwas hat er ja vielleicht, der wird jetzt kein Vollbast sein, auch wenn er dann, du sagst solide, ich würde jetzt mal sagen, dass die Cowboys danach eher sagen würden, es war enttäuschend, aber trotzdem, klar, ja, First Round Pick hat immer höhere Erwartungen, ja, das ist so. Ja, ja. Aber ich finde es spannend, weil wer sagt uns, dass die nicht auch noch funktionieren?
Das stimmt.
Aktuell heute müssen wir sagen, schaut es nicht danach aus, aber wir haben schon viele andere gesehen, die dann woanders funktioniert haben.
Ja. Genau, also die Jets mit dem Ausverkauf und ordentlich Kapital für die Zukunft, das wird spannend zu beobachten sein. Dann haben wir natürlich noch weitere News an der Trade Deadline, und zwar.
Ja, warte, wir müssen natürlich noch die anderen Perspektiven schauen, oder?
Ah ja,
Colts und Cowboys.
Ja, stimmt, sorry, natürlich, klar.
Die sollten wir noch ganz kurz, also Colts werden wir später gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir zum Berlin-Spiel kommen und wir eben dann auch mit einem Colts Beatwriter sprechen mit spannenden Themen dann auch. Destin Adams wird uns ein bisschen was auch zu Sauce Gardner erzählen. Vielleicht machen wir schnell die Colts unsere Meinung dazu. Also die sehen sich ja obviously als Contender. Sonst macht das ganze Ding ja keinen Sinn. Ich glaube, es bedeutet auch, dass Daniel Jones ihre Zukunft ist, weil du gibst ja einen hohen Pick weg, einen First-Rounder, wo du potenziell einen Quarterback holen könntest. Und ich finde schon einen heftigen Preis. Also der Preis ist heftig.
Ja, das lässt genau darauf schließen, dass man da eben bei allen anderen Positionen größtenteils safe bis sehr zufrieden ist. So dass du dann eben, weil ich meine, zwei First-Round-Picks in den nächsten zwei Jahren abzugeben, das ist dann schon ein Unterschiedsspieler. Und da komme ich jetzt auch rein. Ich finde es auch sehr, sehr teuer, vor allen Dingen im Hinterkopf zu behalten, dass Sauce Gardner in den letzten zwei Jahren nicht mehr gut war. Das tut mir leid. Klar, anderes Umfeld, New York Jets generell nicht gut gewesen. Der wird aber von dem, was er mitbringt an sportlichen und physischen Qualitäten, sicherlich bei den Colts anders auftreten, auch wieder Statistiken bessere haben, auch wieder bessere Spiele haben.
Vielleicht auch mehr Bock haben.
Mehr Bock haben, auch das, ja, ein ganz wichtiger Punkt, das stimmt. Aber ich bin dann noch ein bisschen zurückhaltend, ob sich das wirklich dann dementsprechend so lohnt, weil ich einfach die letzten zwei Jahre von Sauce Gardner enttäuscht war. Aber er kann natürlich bei den Colts funktionieren. Es ist etwas, was sie adressieren auf der Cornerback-Position, wo sie jemanden brauchen. Deswegen macht das auch Sinn. Aber ich finde es auch auf den ersten Blick zwei First-Rounder sehr, sehr teuer für den Spieler, der zuletzt eben nicht so im Scheinwerferlicht stand.
Stichwort teuer, gab dann spannende Artikel von den Kollegen von ESPN, die haben nämlich so ein bisschen am Ende des Tages versucht auszurechnen, wie teuer denn Gardner dann in den nächsten Jahren sein wird, um es auch zu vergleichen, weil sie eben auch Picks abgeben. Also der Value liegt dann ungefähr so bei 46 Millionen pro Jahr. Mhm. Das ist nicht der reine Kostenfaktor, sondern so der Wert von Sauce Gardner quasi, dass du mehr oder weniger imaginär 46 Millionen für ihn bezahlst. Derek Stingley ist im Moment der teuerste Cornerback mit 30 Millionen. Klar, der Cornerback-Markt, da wird auch die Summe immer wieder ansteigen. Trotzdem, rein vom Value her, 16 Millionen Unterschied. Klar, das ist ein Modell, das ist nicht die tatsächliche Zahl. Aber es ist ein sehr, 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 sehr teurer Deal und der sollte schon funktionieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Mannschaft ist, die schon um den Titel mitspielt. Das werden sie uns dann zeigen. Vielleicht schon Berlin, wie gut sie wirklich sind. Und ich finde es aus der Perspektive von Luana Rumo vom DC ganz spannend, weil der war bei den Bengals eigentlich gewohnt, dass die besten Spieler in der Defensive gehen müssen. Jesse Bates,
stimmt,
etc. Ja, stimmt, jetzt bekommt er mal einen großen Namen dazu, also auch für den was Neues.
Total, ja. Stimmt. Nochmal, sie brauchen da ja sowieso jemanden und ich wollte es nur nochmal ergänzen, während ich da vorhin das erzählt habe, habe ich meine Notiz nicht gefunden. Jetzt habe ich sie gefunden. In diesem Jahr 130er Rating fast zugelassen in Coverage. Gardner, das ist der Höchstwert aller Cornerbacks in diesem Jahr.
Ui.
Das war davor anders, da war es 78 Passer-Rating zugelassen in 2024. Das wollte ich nur nochmal mitgeben, deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, auch wenn er Pass-Defense ist, immer noch gute Statistiken und so hat. Aber ja, ich finde das für die Colts an für sich vom Spielertypen her ein guter Fit und hoffe, dass er dementsprechend auch wieder an seine Normalform, die wir ja seit er in diese NFL gekommen ist, auch anknüpfen kann.
Ja, vor allem, weil was untypisches Coltsiges ist, in der Saison was zu machen, so einen fetten Trade zu machen, zwei First-Rounder abzugeben. Deswegen schauen wir es uns mal an. Ich finde es spannend, ich finde es teuer, aber vielleicht sagen wir in einem Jahr war genau der richtige Move. Glaube ich nicht, aber es ist Football, es ist Sport.
Genau.
Und da müssen wir die Dallas-Perspektive schon auch noch anschauen. Ja. Das ist vielleicht sogar wieder die lustigste, oder?
Weil, wegen Jerry Jones und seinen Ankündigungen, meinst du?
Gar nicht deswegen. Klar, er hat vor dem Monday Night Football wieder angekündigt, es gibt noch einen Megatrade. Dann kam erst, über den wir gleich sprechen, vielleicht machen wir den danach dann. Es kam dann eben Quinnen Williams. Einfach nochmal zur Erinnerung. Wir haben Micah Parsons, einen der besten Edge-Verteidiger, einer der besten Spieler der Liga abgegeben. Für zwei First-Rounder und Kenny Clark. Mhm. Deswegen ist Parsons zu den Packers gekommen. Und jetzt bekommen sie für Williams, ich lese nochmal vor, damit ich keinen Fehler mache, geben sie ab, einen First-Rounder, einen Second-Rounder und eben auch einen Defensive-Tackle. Also der einzige Unterschied ist eigentlich, dass sie 2026 einen First-Rounder mehr haben und keinen Second-Rounder. Mhm. Und so viel, also da ist der Unterschied zwischen Parsons und Williams für mich zu groß. Warum gibst du Micah Parsons nicht vor einem Jahr schon die Kohle? Machst jetzt noch irgendwas anders oder sowas? Hast den viel besseren Verteidiger, auch wenn er nicht auf derselben Position spielt. Ein generational Talent, ein generational Player. Also gib's Parsons ab, weil du sagst, nee, können wir uns nicht einigen. Okay, der ist teurer als Quinnen Williams, keine Frage, aber der ist auch wert. Und holst dann Quinnen Williams mit einem schon fetten Trade, um aber einen doch schlechteren Spieler zu haben. Nicht falsch verstehen, der ist nicht schlecht.
Ja, ja.
Aber er ist schlechter, deutlich schlechter als ein Micah Parsons.
Ja,
Ich finde es grotesk.
Ja, also ich finde erstmal vom Namen her, wenn wir jetzt Jerry Jones wieder herziehen, vom Namen her und von der Qualität Quinnen Williams ist es schon, finde ich, ein fetter Name für die Dallas Cowboys, weil sie da ja auch dementsprechend jemanden brauchen.
Ja, macht sie viel besser, gar keine Frage.
Macht sie viel, viel besser. Das habe ich jetzt allerdings nicht mehr recherchiert, wie es auch finanziell dann dementsprechend für die Cowboys ist, weil das ist ja immer vielleicht so ein bisschen das Züngeln an der Waage, was dann gewisse Entscheidungen nach sich zieht.
Kannst du sagen, er hat noch Vertrag bis 2027, verdient pro Jahr 24 Millionen, Parsons 46,5, okay. Klar.
Ja klar, dass der weniger verdient als Parsons, ist ja klar. Genau,
aber Parsons ist nochmal jünger, Parsons ist der deutlich bessere, das ist dein Cornerstone, ein Spieler eigentlich, den man nicht wegtradet. Sauce Gardner, von mir aus, aber Micah Parsons gibt man nicht her, deswegen finde ich so, ich finde es grotesk.
Ja, und vor allen Dingen finde ich es in dem Sinne auch schwierig, weil die Saison ja so gut wie gelaufen ist.
Das kommt noch dazu.
Das kommt ja noch mit dazu, das darf man auch an der ganzen Stelle nicht vergessen. Ja, Quinnen Williams ist ja auch noch ein jüngerer Spieler, alles gut.
Was ist denn, 28? Ich müsste gerade schnell googeln.
Weiß ich gar nicht.
Ich schaue.
Für mich ist er im Kopf immer 25, weil der auch immer so ein junges, freundliches Gesicht hat.
27 ist er.
27,
wird im Dezember 28.
Ja. Okay. Ja, also ist irgendwie ein komische Geschichte, wenn man das mit Parsons im Hinterkopf behält, wenn man das aber mal ad acta legt, weil ne, dieses Parsons-Thema haben alle oft genug schon mit diskutiert. Wenn man das mal ad acta legt, dann ist dieser Trade an der Trading Deadline etwas, wo sie in der Schwachstelle aktuell einfach unterwegs sind, wie die komplette Defense bei den Cowboys leider, dann macht das schon Sinn. Und auch da natürlich mit der Frage, welche langfristige Zukunftsaussichten soll das Ganze mit Quinnen Williams dann haben?
Hätte den Parsons-Trade niemals gegeben, fände ich das mega spannend. So finde ich es
richtig, ja.
Kurios, lächerlich.
Dann hätten sie den aber auch nicht gemacht, weil dann wäre die Defense ja gar nicht so schlecht, wie sie gerade ist wahrscheinlich.
Würde ich bei Jerry Jones nicht sagen wollen, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Genau, und sie haben eben noch was gemacht, weil da war ein großer Trade eben angekündigt. Weiß ich, ob dann die Unterlagen mit Williams noch nicht durch waren. Also wir dachten zuerst, okay, sie holen, aufgepasst, Linebacker Logan Wilson von den Bengals. Das ist der Megatrade für den 7. Runden-Pick 2026. Es war da nicht der Megatrade.
Ja, aber es war sehr, sehr kurios, wie das Ganze entstanden ist. Von Monday Night Football habe ich mit Philipp Pavelka kommentiert. Cowboys gegen Cardinals, wo sie übrigens ziemlich schwach waren. Und dann kam das eine halbe Stunde vor Kickoff und dann haben wir gesagt, okay, interesting. Haben natürlich in der Sendung drüber gesprochen und am nächsten Tag wachte ich auf und sah Logan Wilson, den ich als sehr, sehr guten Run-Defender auf der Linebacker-Position empfinde. Mehr aber auch nicht, aber es kam ja dann noch Quinn Williams. Also Logan Wilson ist eigentlich nur eine Erwähnung wert.
Genau, der macht's ja auch besser. Schwaches Linebacker-Core. Ja,
genau.
Schon mal James, der Rookie. Du hast Kenneth Murray, der genauso wenig funktioniert. Das war zum Beispiel so ein hoher Bust. Scheint zumindest Leo Fau, den du hast, weil halt Overshawn und Sam Byrne verletzt sind. Also der macht's ja auch besser. Hat zwar auch seinen Starting-Spot ja verloren bei den Bengals an den Rookie, an Demetrius Knight. Der war jetzt auch nicht viel besser, weil bei den Bengals einfach keiner gut ist defensiv. Ja. Ja, aber der hilft ihnen schon weiter und für den 7. Runden-Pick, who cares?
Ganz genau. Dann haben wir weitere Trade-News. Die Seattle Seahawks haben sich einen Wide Receiver geholt. Rashid Shaheed von den New Orleans Saints. Die Saints bekommen einen Viert- und Fünft-Runden-Pick. Und das finde ich sehr, sehr interesting. Die Saints haben ja immer so ein bisschen versucht, alle Trade-Gerüchte um Shaheed, um Olave und Co. Ja, vor allen Dingen öffentlich wirksam, medienwirksam abzulehnen. Aber es kam dann wohl doch eben zu einem Gespräch, dass die Seahawks sich diesen Spieler geholt haben. Und ich finde es ehrlicherweise einen sehr interessanten Move, weil wir wissen alle, Sam Darnold zu 80%, wenn er wirft, wirft er auf Jackson Smith Jigba, der auch im Slot eine hohe Anzahl an Catches hat, aber auch outside immer noch was sein kann. Und Rashid Shaheed ist genau das, dass Smith und Jigba eben dauerhaft im Slot auch immer noch dabei sein kann, was er ja eigentlich eh schon tut. Aber trotzdem, das gibt ihnen auch nochmal eine Möglichkeit für Sam Darnold und Co. in die Deep Passes mehr zu investieren. Ja. Ich find's geil, ist ein Speedstar, ist einer mit immer viel viel Average, gibt den Seahawks, die ja tatsächlich in einem Fenster sind, in dieser starken NFC West, wo drei Teams 6 Siege haben, brauchst du eben ein Wide Receiver Core, das verlässliche Hände hat, und deswegen finde ich das aus Seahawks Sicht einen absolut mega guten Move, um da mehr Breite zu haben in ihrem Receiving Core.
Ist für mich der beste offensive Trade zur Deadline. Ja. Weil er eben auch Clint Kubiak, den OC, kennt, letztes Jahr bei den Saints zusammengespielt. Ich habe mir extra nochmal die Zahlen rausgeschaut, weil ich es im Kopf hatte. Der hatte 3 Receiving-Touchdowns über 70 Yards, 59 Yards, 43 Yards. Das ist so die Benchmark, die Sam Darnold ihm geben wird. Weil bisher war es viel JSN, der spielt eine brutale Saison. Ich meine, der ist ja fast auf Kurs 2000 Receiving Yards, was crazy ist, aber der spielt brutal. Aber Teams werden sich darauf auch noch ein bisschen besser einstellen, gerade wenn es dann in die heißen Spiele geht, so Ende der Saison, wo es wirklich um Playoffs vielleicht geht, Playoffs-Spiele dann direkt auch, da sehe ich die Seahawks im Moment. Und da noch einen Shaheed zu haben als zweite, dritte Option, ich finde es einen brutalen Move, hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir haben über Shaheed ja letzte Woche gesprochen, hätte ich jetzt eher bei Buffalo sowas gesehen, dass die Seahawks eine Mannschaft sind, die so eine noch gebrauchen könnten. Ja, aber das ist echt passiert. Also Chapeau Seattle, was die im Moment machen, ist bravourös geil.
Und 2 Picks ist im ersten Moment bei einer Trade-Deadline immer für einen Spieler, der vielleicht nicht der Superstar ist.
Und der Vertrag ausläuft.
Genau, klingt dann immer erstmal nach viel, aber ich finde es auch völlig fair, muss ich sagen. Also das ist auch etwas, wo ich mir dann noch eine Frage gestellt habe, mit 2 Picks hätte das sein müssen.
Wenig, ja.
Hätte es vielleicht
passt unter Umständen wirklich wie Arsch auf Eimer.
Genau, passt vielleicht auch ein 5. oder 7. Runden-Pick, aber ich finde das völlig okay für 4 und 5. Und ja. Es macht die Seahawks stärker, es macht die Seahawks spannender, und ich glaube, sie merken, dass sie dieses Fenster vor allen Dingen mit dieser Offense aufstoßen können.
Also ich glaube, die werden in den nächsten Wochen irgendwann mal größeres Thema sein, wenn die so weitermachen, weil es ist schon brutal spannend, was da passiert.
Ja, die Saints brauchen wir, glaube ich, bei diesem Trade nicht großartig. Ja, irgendwie gut.
Nee. Ich glaube, ist auch keiner überrascht, oder?
Also, nein, alles gut.
Bin eh überrascht, dass wenig passiert ist, dass nicht noch mehr weg sind.
Es sind die, habe ich gelesen, die zweitmeisten Trades an einer Trade-Deadline seit 1990. Es waren nur 2022 mehr. Adam Schefter, habe ich gelesen, hat das gepostet. Ja, 8 Stück.
Machen wir so, weiter bitte. Mit einem anderen Wide Receiver, weil der hat mich zum Beispiel mehr überrascht. Auch das Team dann. Jacoby Myers, dass der getradet wird, das war jetzt keine Überraschung. Da haben wir auch letzte Woche viel spekuliert. Er wird von den Raiders zu den Jaguars nach Jacksonville getradet. Las Vegas bekommt einen Viertrunden- und Sechstrunden-Pick 2026. Und da war ich auf den ersten Blick schon, da waren wir auch nebeneinander quasi gestanden in dem Fall. Da war ich schon überrascht, weil sie haben Travis Hunter, da ist man extra hochgetradet, also auch Picks für abgegeben. Aktuell ist er, glaube ich, noch verletzt. Brian Thomas Jr., der ein Down-Year hat. Trotzdem sind die ja da. Brenton Strange, der Tight End, der verletzt ist. Vielleicht hat das auch nochmal reingespielt. Umso länger ich darüber nachgedacht habe, fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht.
Es macht Sinn mit dem, was du auch gerade als erste Argumente aufgeführt hast. Es macht auch Sinn aus Jacoby Myers Sicht, weil er sich in Las Vegas eigentlich super wohl gefühlt hat, immer viele Targets hatte, aber in dieser Saison gar nicht. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und es macht auch Sinn, weil er halt, finde ich, als Slot-Receiver, er ist ja in der Liga nie ein großer Name gewesen, kein Superstar. Aber ich finde, er ist trotzdem, auch wenn der Outcome in diesem Jahr nicht gut war, einer der besten Slot-Receiver dieser Liga. Er ist kein Superstar, er macht keine viel Yards after Catch, wenn es drauf ankommt, aber er ist verlässlich. Er ist in einer funktionalen Offense ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil. Und das, da gebe ich dir recht, während wir beide uns gemeinsam getroffen haben, da bei der Trade-Deadline und den Videotext immer wieder aktualisierten, um die neuesten News zu bekommen. da war ich auch erst überrascht und dachte dann aber jetzt auch drüber nach und sehe es eigentlich für die Jacksonville Jaguars mit den angeschlagenen Spielern und in dieser Offense, die ja mit Trevor Lawrence aktuell recht passabel, recht gut ausschaut, aber halt trotzdem immer ihre Kerben und ihre Ausschlenker nach unten hat, ein super Fit. weil er für mich einer der verlässlichsten Wide Receiver sein kann, wenn er sich auch wohlfühlt und wenn er dementsprechend auch getargetet wird. Und bei den Raiders gab es ja mehrfach Plays, wo Geno Smith ihn eben nicht so gut getargetet oder angeworfen hat, wo Interceptions immer in seine Richtung passierten. Das hat alles, glaube ich, damit zusammengehangen, dass er jetzt gesagt hat, okay, für mich ist der Neubeginn bei Jacksonville, glaube ich, am akzeptabelsten und für mich dann tatsächlich auch ein guter Fit, wo ja auch die Steelers nah dran waren, ihn vielleicht zu holen. Aber in einer zweiten Opinion bin ich bei dir, so wie ich es gerade skizziert habe, Jacksonville und Jacoby.
Das Wort verlässlich finde ich perfekt, was du sagst, weil das ist mir da auch in den Kopf geschossen. Warte mal, die Jaguars haben doch die meisten Drops. Da gibt es immer verschiedene Zahlen, aber Pro Football Reference gibt ihnen 26 Drops, die meisten. Brian Thomas Jr. hat 9, das sind die meisten. Und Jacoby Myers hat in den letzten beiden Jahren 2 Drops.
Siehste?
Ja. Der hat in seiner Karriere eine Drop-Rate von nicht mal 4%. Brian Thomas liegt bei 19%. Klar, der hat sein zweites Jahr. Kein gutes Jahr. Er ist jetzt nicht 100%ig zu vergleichen. Ist ein bisschen populistisch. Trotzdem mit Jacoby Myers ist einer da, der Bälle fangen kann. Und das kann, glaube ich, Trevor Lawrence nur helfen.
Absolut. Ein weiterer Trade, den wir haben, das ist dann schon wieder ein größerer Name, auch der einzige, der von diesem Team tatsächlich getradet worden ist an der Deadline. Da haben wir, glaube ich, alle auch mit noch einem anderen oder zumindest einem zweiten Namen gerechnet. Die Miami Dolphins haben ihren Edge-Rusher Jalen Phillips abgegeben und zwar an die Philadelphia Eagles. Miami bekommt dafür einen Drittrunden-Pick 2026. Das ist dann der eigene Pick von den Eagles. Da gab es ja dann auch erst so ein bisschen Verwirrung. Nicht der von dem New York Jets-Trade mit Hassan Reddick. Mhm. Völlig wurscht. Es ist aber etwas, was wir schon letzte Woche vor allen Dingen, aber auch vor zwei Wochen schon mal angesprochen haben, die Position, wo die Eagles einfach was brauchten. Jalen Phillips ist ein geiler Spieler, meiner Meinung nach, braucht auch einen Restart und passt da bei den Eagles dann auch ganz gut rein. Baustelle erkannt, Baustelle geschlossen und ein guter Fit, weil Jalen Phillips ja auch Vic Fangio schon kennt.
Genau, wir haben letzte Woche über den ein bisschen ausführlich auch gesprochen, als so mögliche Ziele, Philly, dass die wieder zuschlagen, weil der Vertrag läuft aus. Wenn er woanders unterschreibt, bekommen sie einen Compensatory Pick. Mhm. Also du gibst jetzt einen Drittrunden-Pick ab, was hoch ist für jemand, der schon auch verletzt war, muss man sagen, eine Verletzungshistorie hat, schwere Verletzung. Trotzdem, wenn du unter Umständen, er bleibt nicht, du bekommst noch einen Pick, ist nicht so viel kaputt gegangen für das, dass du eine große Baustelle mit dem geschlossen hast, sage ich einfach. Ja. Ich bin großer Fan von Jalen Phillips, für mich der beste defensive Trade, also Spieler von einem Trade von einem defensiven Spieler, kann ich nicht viel sagen. Philly, die sie ja noch G.E. Alexander auf Cornerback geholt haben, Michael Carter gerade schon mal gehört. Ja, Philly, was soll man sagen? Trading Deadline wieder ad absurdum ausgenutzt.
Ja, und aus Sicht der Dolphins tatsächlich nur den abgegeben. Es kursierten ja Jalen Waddle-Gerüchte und weitere. Ist dann nicht passiert. Also da gibt man wohl dem Ganzen auch nochmal irgendwie eine Chance. Und es ist noch nicht dieser Rebuild wie bei den Jets zum Beispiel.
Oh, absolut, absolut. Ja. Dann haben wir noch die Baltimore Ravens. Die holen sich Edge Dramond Jones von den Tennessee Titans. Dass die Titans eher Seller sind, war auch zu erwarten. Tennessee bekommt einen 5th-Runden-Pick, der zum 4th-Runden-Pick aber werden kann. Das ist der Jets-Pick, den Baltimore hatte. Irgendwie so ist, glaube ich. Also auf jeden Fall kann aus dem 5th-Runden-Pick ein 4th-Runden-Pick werden. Die Position war auch offen bei den Ravens, weil sie dann nicht gut performt haben bis hierhin. Und dafür Owe, den sie ja zu den Chargers von ein paar, was, zwei Wochen, drei Wochen abgegeben haben. Dramond Jones hat bislang echt stark gespielt bei den Titans in den letzten 4 Spielen. 4,5 Sacks, immer mit einem Sack da gewesen. Der hat 19 Pressures bislang, die drittmeisten bei Tennessee. Das wäre der Bestwert bei den Ravens.
Ja, jetzt nicht schon. Mal. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Ja, ich finde es auch ein super guter Fit. Genau das, was du sagst, kann ich eigentlich nichts hinzufügen, weil ich glaube, er hat es auch verdient, bei einem richtig guten Team zu sein, auch wenn die Ravens ja immer noch schlecht dastehen im Rekord.
Aber ich glaube, die haben wir jetzt alle.
Drumherum ist schon nochmal etwas ganz anderes.
Was ganz spannend ist, der hat ja 2023, ist er zu den Seattle Seahawks gewechselt mit diesem dicken Vertrag, 3 Jahre, über 51 Millionen und da hat es nicht so funktioniert unter Mike McDonald. Woher kommt der? Wie lässt er spielen? Wo hat er es gelernt? Bei den Baltimore Ravens. Ich glaube aber nicht, dass das eine große Rolle spielt. Ich finde es auch einen guten Move von den Ravens.
Ja, total. Also das waren unsere Trade-Deadline-News. Wir haben auch noch so ein paar andere natürlich, die ihr kennt.
Können das ein bisschen schneller durchreiten.
Genau, Spielwoche begeben. Zum einen, das können wir auch kurz machen, die Browns, beziehungsweise der Browns, Headcoach Kevin Stefanski hat sein Play-Calling der Offense mal wieder abgegeben.
So jährliche wie Tradition.
Auch. Genau, das machen die einfach immer, um da auch Tommy Rees, der das jetzt wieder übernommen hat, der Offensive Coordinator, eine Chance zu geben. War letztes Jahr auch schon so. Damals hatte Ken Dorsey der Offensive Coordinator übernommen. Ja, ist eine News, ist aber bei den Browns jetzt auch nichts Neues.
Geht darum, vielleicht Dylan Gabriel ein bisschen in Schwung zu bekommen. Die müssen sich auch in den Hintern beißen, wenn sie sehen, was Flecko bei den Bengals macht. Ich hätte es nicht erwartet, aber warum? Also natürlich hat er einen Chase und einen Higgins, klar, das verstehe ich schon. Ja. Aber dass so ein himmelweiter Unterschied ist, ist irgendwo traurig.
Ich sag dir jetzt, ich weiß, wir wollen uns eigentlich beeilen, gerade bei den News, aber ich sag dir, woran das liegt, weil Joe Flecko in Cincinnati alleine zum Essen gehen muss und in Cleveland Browns hat er ein gewohntes Umfeld und alleine im Restaurant hast du Zeit nachzudenken über deinen Job. Das macht er und dadurch ist er besser.
Okay, das ist für mich ein absolut valides Argument.
Oder? Ja.
Jetzt ein paar blöde Nachrichten, Verletzungen und da starten wir wirklich mit einer richtig beschissenen, weil der hat echt eine tolle Saison bisschen gespielt. Die Packers müssen auf ihren Tight End Tucker Kraft verzichten, Kreuzbandriss, Saison aus. Boah, der war so gut, war eigentlich ehrlich gesagt die verlässlichste, konstanteste offensive Waffe für Jordan Love und das ist für die Packers echt ein harter Einschlag, vielleicht sogar Rückschlag. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auf dem Feld dann zeigt, aber Tucker Kraft war das beste Target, der beste Spieler für Love.
Ja, Sensationssaison, damit mit einem jähen und bitteren Ende für den jungen Tight End.
Also bitter, wie die Aktion war, aber muss jetzt nicht hier Raum finden.
Ja, das stimmt. Bei den Los Angeles Chargers hat sich mal wieder Joe Alt verletzt. Der hat ja eigentlich schon die ganze Zeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, kam dann erst vor kurzer Zeit wieder zurück. Jetzt muss er sich einer Knöchel-OP unterziehen und fällt für die ganze Saison aus. Also die Offensive-Line-Thematik gerade auf der Tackle-Position bei den Chargers geht auch weiter, leider. Sie haben sich dafür jetzt noch an Trading-Deadline Trevor Penning von den New Orleans Saints geholt für einen 6-Runden-Pick aus dem 2027er-Jahr. Ja, sie brauchen da einfach ein bisschen Tiefe, aber ist natürlich auch ein herber Verlust, weil Joe Alt ist ein wichtiger Baustein dieser Offensive Line, die aber auch, weil er ja schon ein paar Mal verletzt war, ohne ihn insgesamt mit Herbert aber in der Offense relativ gut funktioniert haben. Also vielleicht nicht so ein krass herber Verlust, aber grundsätzlich natürlich schon.
Das glaube ich tatsächlich, dass das die Chargers-Saison nochmal auf eine andere Seite flippen wird. Penning war ja mal ein First-Round-Pick, hat das nicht ganz einlösen können. Jetzt kommen doch lauter Beispiele, wo ich vorhin noch sage, so viele gibt's denn gar nicht. So habe ich es nicht gesagt, aber im Kopf bei mir gehabt. Aber der ist auf jeden Fall besser als die Option, die sie aktuell haben. Natürlich willst du einen Joe Alt haben oder einen Rashan Slater, das ist völlig klar. Aber ja, Verletzungen gehören dazu. Das weiß keine Mannschaft so gut wie die San Francisco 49ers. Das ist wirklich brutal. Jetzt Mikal Williams, der Rookie, auch mit einem Kreuzbandriss, der Defensive End, der starke Runstopper, raus, Saison aus, Niners. Was soll man da noch sagen? Mir fehlen die Worte.
Kann man nicht mehr zu sagen. Dann gibt es eine schlimme Verletzung auch. Wir haben eigentlich nur schlimme Verletzungen heute tatsächlich.
Ja, nichts, es ist wo schon man mal sagt, lief ein beschissenes so. Wochenende, was das anbelangt.
Die Chicago Bears müssen auf ihren Edge-Rusher Dayo Odeyingbu verzichten. Hat sich die Achillessehne gerissen. Das ist natürlich auch wieder eine sehr, sehr langwierige Geschichte. Ist auch bitter, weil er eigentlich da bei den Bears mit komplett in Chicago, die haben ja auch eine ganz gute Saison soweit, haben sich dafür Joe Tyron Joyinka geholt, den man aus Cleveland kennt. Das ist eigentlich eher so ein Roster-Spieler tatsächlich, der auch immer mal Starter ist oder vor allen Dingen eigentlich häufig Starter ist, aber nie so einen richtigen Outcome hat. Ist jetzt eine Ergänzung aufgrund dieser Verletzung.
Nochmal drauf reagiert. Buffalo hat es nicht gemacht, da hat sich nämlich Michael Hoyt ebenfalls die Achillessehne gerissen, der ja in Woche 7 dann reinkam, nachdem er 6 Spiele gesperrt war. Und mir hat er eigentlich ganz gut gefallen gleich. Ich mag den tatsächlich, so ein Spielertyp, den ich gerne Zuschau, auch raus. Ich meine, bei den Bills, da war es ja sehr breit. Du hast ja immer noch einen Joey Bosa etc. etc. Deswegen bitter, aber die können es wahrscheinlich noch am ehesten auffallen. Auffangen, so ist das Wort, meine Güte. So.
Ich finde, nach seiner Rückkehr hat man schon gemerkt, dass es doch mal eine Stufe nach oben ging. Was ich ganz interessant fand, ich habe das Spiel ja kommentiert gegen die Chiefs. Als er verletzt runterging, haben wir auch in der NFL-Konferenz euch dann mitgeteilt. Der ist irgendwie selber so leicht humpelnd vom Platz gegangen. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass es eine Achillessehnenverletzung sein kann. Und dann kam am nächsten Tag diese Meldung und ich war total baff. Also krass, ganz, ganz bitter.
Und dann noch ganz schnell 3 Ausfälle bei den Commanders. Jayden Daniels, das habt ihr hoffentlich nicht gesehen, wenn hoffentlich nur einmal.
Leute.
Diese schwere Ellenbogenverletzung, der linke Ellenbogen, Gott sei Dank, nicht die Wurfhand. Trotzdem, das sah furchtbar aus, so eine Freak-Verletzung. Glaube ich, warum wir jetzt nicht diskutieren, warum er noch im Feld war. Denn Quinn hat selber sich eigentlich dafür entschuldigt, dass er kurz vor Ende bei dem Spielstand ihn nicht mehr hätte spielen lassen sollen.
Aber was ich da interessant finde, ist, dass dann einen Tag später auch eine Meldung oder 2 Tage später eine Meldung kam, dass es wohl nicht ganz so schlimm ist, wie man es angenommen hat. Wenn ihr das gesehen habt, guckt bitte nicht nach, weil ihr es nicht gesehen habt. Der Arm war in die komplett falsche Richtung gestreckt. Wie das nicht schlimm sein kann, erschließt sich mir noch nicht. Und das Argument, es ist nicht die Wurfhand, da haben auch viele US-Experten gesagt, erschließt sich mir auch nicht, weil wenn der Arm in eine komplett andere Richtung absteht, ist es völlig egal, ob das die Wurfhand ist oder nicht. Also ich bin gespannt, wie die Geschichte mit ihm weitergeht, weil jetzt da schon einige geschrieben haben, es ist wohl nicht ganz so schlimm. Dislocated Elbow und auch irgendwie Bänder und ein bisschen Knochen und so. Vielleicht könnte er zum Ende der Saison wieder kommen, aber da, als ich die Szene gesehen habe, nie im Leben.
Ja, also, die Saison bei den Commanders ist eh vorbei, den brauchen wir dann da eigentlich nicht mehr.
Genau, weil
nicht mehr
auch noch andere Sachen passieren.
Ja, Luke McCaffrey, Wide Receiver, eigentlich ein ganz gutes zweites Jahr, Schlüsselbeinbruch und Marshon Lattimore, der Cornerback, der nie angekommen ist, vielleicht auch nie wieder für die Commanders spielt mit Kreuzbandriss. Ja. Das ist schon heftig, auch wenn Lattimore jetzt leider sportlich gar nicht so stark war. Das sind jetzt schon wieder viele Verletzungen auf einmal.
Ist ein Name. Dazu Frankie Louvu, der für ein Spiel gesperrt worden ist durch einen Hip-Drop-Tackle. Die sind ja, oder die werden ja auch bestraft. Der hat jetzt schon 3. Jetzt gab es noch eine Verhandlung, aber so, dass es, dass er das Spiel nicht aussetzen muss, aber 100.000 US-Dollar Strafe zahlen muss. Weil das einfach ein Hip-Drop-Tackle ist, wenn man da low geht und dementsprechend auch gesundheitsgefährdend da in den Gegenspieler reingeht.
Die 100 hätte sogar mir zahlen können. Das hätten sogar wir hinbekommen. Ja, irgendwie.
Werbung.
Ja, Washington ist ein ganz gutes Thema. Die spielen jetzt in Woche 10 gegen die Detroit Lions. Detroit, denke ich immer, Motor City, die Heimat von Ford. Aktuell auch die Heimat von Amon-Ra St. Brown, der da auch eine gute Saison hat. Ja, das sind so meine Sachen, die da in den Kopf kommen.
Ja, aber warum kommen die in den Kopf oder warum erzählen wir euch das? Aus einem ganz guten Grund, denn in seiner anderen Heimat, die Mama kommt ja aus Deutschland, hat Amon-Ra St. Brown im Sommer wieder Training Camps für Kinder veranstaltet, war in München, aber auch in Köln und eben in der Heimat von seiner Mama Leverkusen unterwegs.
Genau, und unterwegs war er eben die ganze Zeit ganz umweltschonend, wie man es heutzutage eben macht, mit dem neuen Ford Ranger Plug-in Hybrid und haben ein paar Bilder gesehen, sah smooth aus.
Absolut, ist ein ganz cooles Fahrzeug und tatsächlich der meistverkaufteste Pickup Europas, den es jetzt eben auch als Hybrid gibt. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Also echt eine ganz coole Statistik eigentlich. Und ihr könnt den auch mal ausprobieren, wenn ihr mögt.
Genau, meldet euch einfach an auf ford.de oder direkt beim Ford-Partner. Kann man auch direkt von Face to Face machen, so heißt's.
Werbung.
Dann wollen wir jetzt auch ein bisschen vorausschauen, natürlich dann garniert mit dem, dreimal dürft ihr raten, welchem Spiel, ich verrat's nicht. Also wir starten mal mit dem anderen wirklich tollen Spiel an diesem Wochenende. Sonntag 22.25 Uhr, die LA Rams bei den San Francisco 49ers. Division-Duell, immer heiße Nummern, gerade in der NFC West ist richtig viel los. Müsste, glaube ich, auch ein Einzelspiel sein auf der Zone. Gibt's natürlich in der deutschen NFL-Konferenz sowieso, aber eben auch einzeln zu sehen. Und ja, Michael Williams haben wir gerade gehört in den News, der ist leider nicht mit dabei. Bryce Huff könnte zurückkommen, das war mein letzter Stand der Dinge. Und dann immer die Frage, wie jede Woche, Mac Jones oder Brock Purdy, wir werden es heute nicht beantworten können.
Stimmt, da müssen wir dann wieder bis Samstag ganz spät abends warten, bevor es in den Game Day Sunday geht. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, weil zum einen, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz in einem Halbsatz erwähnt, die NFC West, beide haben 6 Siege. Also es geht um richtig fett was und ein enges Spiel wird es immer. In Woche 5 gab es ja das Hinspiel sozusagen, 26-23 Sieg der San Francisco 49ers in Overtime, da hat vor allen Dingen Christian McCaffrey wie in jedem Spiel der San Francisco 49ers mal wieder abgeliefert, mit über, ich glaube, fast 150 Scrimmage Yards, der ja auch die Scrimmage Yards Liste, so nenne ich es jetzt mal, der NFL anführt und das wird wieder so das Zünglein an der Waage sein, schätze ich, aber es wird einfach richtig, richtig heiß und wenn wir auf der einen Seite immer spekulieren, welcher Quarterback spielt, spielt auf der anderen Seite einer überragend seit ein paar Wochen, über den gefühlt irgendwie gar keiner so großartig berichtet.
Ja, also Stafford, brutaler Lauf in den letzten 5 Spielen, wo sie 4-mal gewonnen haben, mit fast 282 Passing Yards im Schnitt, 16 Touchdown-Pässe, aufgepasst, keine Interception. Der wurde 8-mal auch nur gesackt. Also San Francisco ja eh ein Team, das wenig blitzt, brauchen sie diesmal gar nicht anfangen, weil auch da nochmal eine kleine Statistik in den letzten beiden Spielen gegen den Blitz mit 9 Touchdown-Pässen, logischerweise keine Interception in der Saison, 16 Touchdown-Pässe, gegen den Blitz keine Interception. Frage ist halt wirklich mit den ganzen Ausfällen, was bekommen wir von den Niners? Auf der anderen Seite bei dem ersten Duell, was du angesprochen hast, da war kein Purdy dabei, kein Bosa, kein Kittle. Sie haben es trotzdem irgendwie gewonnen, weil es die Niners sind. Richtig, trotzdem aktuell frage ich mich schon, wie will San Francisco diese Offense stoppen? Und es ist ja nicht nur Stafford. Puka Nacua, mal schauen, wie es den Rippen geht. Davante Adams macht einfach Davante Adams Sachen. Also die Rams sind schon brutal heiß gelaufen.
Ja, total. Davante Adams, meisten Receiving Touchdowns der Liga mit 8. 5
in den letzten 2. Ist jetzt vorbeigezogen, ja.
Ja, weil er 5 in den letzten 2 Spielen gefangen hat. Das ist halt total irre. Und Stafford auch, 4. Quarterback ever, der mindestens 20 Touchdown-Pässe und weniger als 2 Interceptions, nämlich genau 2 oder weniger Interceptions, 2 Stück hat er, in den ersten 8 Spielen einer Saison hat. MVP, oder? Müssen wir den Case, haben wir, glaube ich, die Frage haben wir noch nie gestellt. Wir haben immer über Drake May auch gesprochen. Mahomes, Josh Allen und wie heißt das? Jared Goff, Mayfield. Aber Stafford ist gefühlt immer so unterm Radar. Tut den Rams vielleicht auch gut irgendwo, aber wenn die so weitermachen in den letzten 2 bis 3 Spielen mit dieser Offense, na Halleluja, dann müssen wir eigentlich den auf jeden Fall mit reinnehmen.
Sam Darnold hau ich auch einfach mal random rein.
Daniel Jones.
Ja, stimmt. Wobei das Spiel könnte ihm ein bisschen das Ganze verhagelt haben, das letzte. Egal, aber echt ein tolles Spiel, Divisionsduell, Rams at Niners. Mein Bauchgefühl sagt schon, diesmal deutlicher Rams, aber es sind die Niners, die überraschen einen immer. Die schaffen es einfach immer, einen zu überraschen. Robert Saleh macht dann einen überragenden Job
in der Defensive. Dann haben wir noch ein zweites Spiel, was wir ganz interessant finden, die New England Patriots gegen die Tampa Bay Buccaneers. Warum? Weil beide den geteilt, muss man sagen, geteilt besten Rekord jeweils in der AFC und NFC haben. Erstmals seit 2 Jahren gibt es also ein Duell zweier Conference-Leader gegeneinander, auch wenn da noch ein paar andere den gleichen Rekord haben, keine Frage. Aber auch da, wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen, Drake May mit der Patriots Offense gegen die Tampa Bay Buccaneers Defense finde ich sehr, sehr spannend. Die Bucks kommen aus der Bye Week. Drake May, der ständig 200 oder mehr Passing Yards macht, der immer noch jung ist und diese Patriots Offense anführt, dem macht unfassbar viel Spaß und da bin ich sehr gespannt, wie er gegen die Bucks reagieren und agieren wird.
Bei den Bucks, Bucky Irvin wird wohl zurückkommen, hieß es so. Luke Goedeke will man von der IR holen, dann geht er das 21-Tage-Fenster auf. Glaube jetzt nicht, dass der am Wochenende schon dabei ist. Spiel ist übrigens Sonntag 19 Uhr. Ist auch unser Einzelspiel, fällt mir gerade auf.
Ist das also so?
In der Konferenz und das Einzelspiel, wenn ich jetzt nicht ganz schief gewickelt bin.
Da haben wir die richtigen 2 Spieler ausgesucht heute.
Super. Aber ich bin bei den Bucks sehr, sehr gespannt. Du hast gesagt, kommen aus der Bye Week, hatten eigentlich 2 Wochen Bye Week, weil davor das Spiel gegen die Saints war nicht ganz so so dufte oder so wichtig, weil sie nicht ganz hundertprozentig anstrengen mussten. Aber das sind für mich jetzt die Wochen der Wahrheit. Gegner eben jetzt gegen die Patriots, dann bei den Bills und dann bei den Rams, über die wir gerade gesprochen haben.
Genau, und dann wird man sehen, wo man
nach eigentlich... Nach den 3 Spielen wissen wir mehr.
Genau, wo man dann eigentlich wirklich steht mit dem, was wir sie auch viel gelobt haben, auch zu Recht. Aber ne, solange so den letzten Spielen war es eher so ein bisschen, vor allem in der Offense, wieder ein bisschen tiefer stapeln.
Wir sie sehr gehypt haben, ist ein bisschen normaler geworden. Ja, nicht schlecht, aber normaler. Das Lions-Spiel hat ihnen, glaube ich, schon ein bisschen mehr wehgetan. Saints waren halt die Saints.
Sie haben sich immer ein bisschen schwer getan, manchmal Antworten zu finden mit der Offense. So, das gab es vorher gar nicht. Und das finde ich interessant zu beobachten, jetzt nach der Bye Week gegen die Patriots, die 6 Siege in Folge haben mit einem jungen Drake May. Das ist völlig irre.
Müssen wir die jetzt als Playoff-Contender bezeichnen? Alles ist ja Quatsch, oder? Also,
ja. Wie? Ist Quatsch.
Also, dass wir sie nicht als Playoff-Contender bezeichnen. So. Das ist eine Mannschaft, die um die Playoffs jetzt spielt. Alles andere wäre Quatsch, sie da nicht zu nennen.
Also, weiß ich nicht. Ich kann auch an der Stelle, wenn es bei den Bills so weitergeht und wenn es bei den Patriots so weitergeht wie bisher und sie, klar, die hatten jetzt eine schwächere Hälfte gegen die Falcons. Mein Gott, das passiert.
Aber genau, das ist eigentlich das weitere Zeichen Top-Team, oder? So ein Kack-Spiel in der zweiten Halbzeit zu gewinnen.
Wie heißt es immer so schön, wenn man so eine Spiele gewinnt, dann wirst du Meister.
So nämlich. May sah mal ein bisschen menschlich aus, würde ich sagen.
Ja.
Hatte Interception, Fumbles Lost, hatte auch schon bei diesem ungefährten Spiel gegen die Browns eine Interception. Auch einen Fumble, der aber in dem Fall recovered wurde. Also auch der macht mal Fehler, nachdem er aussah wie der Terminator. Trotzdem Patriots. Ja. Das wird ein Brocken für die Tampa Bay Buccaneers. Also ich freue mich da extremst drauf, weil da habe ich gar kein Gefühl.
Nee, das wird ein schöner Clash, glaube ich, in Tampa, Florida. Das ist richtig cool.
Werbung.
Und wenn ich es gerade schon gesagt habe, Tampa ist ja tatsächlich auch ein richtig gutes Stichwort, denn es ist doch immer cool, NFL-Spiele auch vor Ort live im Stadion anzugucken. Ich war tatsächlich noch nie im Raymond James Stadium, ich war auch noch nie in Tampa, Florida, du?
So alt bin ich noch nicht, um in Florida zu landen. Nein, Spaß beiseite. Mein Bruder und ich hatten mal einen Trip geplant. Da war Kuba noch mit dabei. Wenn ich es jetzt mache, dürfte ich wahrscheinlich nie wieder in die USA einreisen. Und da war Florida eben auch mit dabei. Aber es hat dann, ich glaube, das war mit Corona, hat dann nicht geklappt. Deswegen, das ist eigentlich auch noch auf meiner Bucketlist drauf. Und wenn du dann schon bist, Tampa, ich würde schon mitgehen. Und mittlerweile ist es ganz, ganz einfach. Denn mit Discover Airlines geht's easy zu den Bucks nach Tampa.
Vollkommen richtig. Die Airline fliegt bis zu 20 Mal pro Woche direkt nach Florida. Und dann könnt ihr als NFL-begeisterte Urlauber eben das schöne Wetter genießen, aber auch die NFL, wenn es läuft. Für mich klingt das nach einem sehr, sehr perfekten Startschuss Urlaub in Florida und dann natürlich Besuch bei den Tampa Bay Buccaneers. Eigentlich ein Muss für Bucks-Fans aus Deutschland, würde ich sagen.
Ja, und Discover Airlines fliegt eben aktuell direkt, Betonung liegt auf direkt, von Frankfurt nach Tampa, Fort Myers und auch Orlando. Und seit Sommer 2025 könnt ihr mit Discover Airlines auch von München, das ist jetzt für uns nicht uninteressant, direkt nach Orlando reisen. So groß ist dann Florida auch nicht, eher ein kleinerer Staat in den USA. Und dass sie seit der letzten Saison auch Partner der Tampa Bay Buccaneers sind, verschweigen wir jetzt einfach mal. Ah, jetzt habe ich es eh gesagt. Hoppala.
Ja, hops. da wir jetzt ja schon Donnerstag haben, das Patriots-Spiel wird es vielleicht für euch ein bisschen knapp. Aber am Ende November, am 30.11. kommt, jetzt muss ich nochmal nachgucken, Arizona zu den Bucks und am 12.12. die Atlanta Falcons, die ja jetzt an diesem Wochenende noch in Berlin spielen und der sehen könnt, entweder im Stadion oder hier bei uns live auf der Zone.
Werbung.
So, und dann wollen wir noch über ein Spiel sprechen, was auch sehr, sehr interessant ist, rein vom Namen her. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich es auch kommentieren darf, gemeinsam mit Philipp Pavelka. Monday Night Football, die Philadelphia Eagles bei den Green Bay Packers. Wir haben schon gelernt, ohne Tucker Kraft. Also für mich wird das spannend sein, wie die Packers Offense reagiert, ohne dem Lieblingsziel von Jordan Love, gegen eine Eagles Defense, die jetzt Jalen Phillips mit dabei hat. Aber wir müssen natürlich den Elefanten im Raum ansprechen, wenn wir schon bei diesem Matchup sind, was für mich mit am entscheidendsten sein wird, da muss man sagen, die Packers Offense hat ja maßlos enttäuscht oder auch insgesamt bei der Niederlage gegen die Carolina Panthers. Du verlierst ein Spiel im Heimspiel gegen die Panthers gegen einen Quarterback, der 102 Passing Yards geworfen hat, Bryce Young. Wie zur Hölle ist das denn passiert?
Wann hatte ich meinen Rant mal vor 2 Wochen? Genau das habe ich gemeint bei den Packers.
Ja.
Weil du einfach von den Zahlen her, du hast 369 Total Yards, 265 Passing Yards, 104 Rushing Yards. Das muss gegen Carolina reichen. Das kann doch nicht wahr sein. Nach Rushing Success Rate waren sie in Woche 9 Platz 5. Fast 56%. Das war ihr bester Wert der Saison. Mhm. Und für was? Für die Niederlage daheim gegen Carolina. Bei allem Respekt für Carolina. Ja. Also wenn du Meister werden willst, Champion werden willst, ist das ein No-Brainer. Lass es mal ein One-Score-Game sein. Aber das Spiel musst du gewinnen. Jordan Love auch mit einer bösen Interception, wo man eigentlich, glaube ich, dachte, das hat er raus aus seinem Spiel. Da geht er tief in Triple Coverage. Keine Ahnung, was er da für eine Idee hatte. Ich bleib dabei. Ich halte es für ein bisschen bedenklich, dass sie solche Spiele, du kannst mal so ein Spiel verlieren. Das Wie ist eher was mich bei den Packers stört, weil es völlig unnötig war. Und Kraft jetzt eben raus ist. Das kommt noch erschwerend hinzu.
Das kommt erschwerend hinzu und die Eagles sind mit einem etwas neuen Look eben mit dabei, auch in der Defense. Wir haben jetzt schon angesprochen, 2 neue Cornerbacks, 1 neuer Edge Rusher dazu. Die kommen jetzt ja aus der Bye Week, hatten davor insgesamt wieder sehr viel besser ausgesehen. Vor allen Dingen, wenn wir auf die Offense rüberspringen mit Jalen Hurts, der hatte in Woche 7 dann 3 Passing Touchdowns, ein perfektes Passer Rating, 4 Touchdown Pässe dann und ein 141er Passer Rating, was auch schon sehr, sehr stark ist, in Woche 8. Also das Passing Game rund um Jalen Hurts hat sich verbessert vor der Bye Week. Mal schauen, ob sie es über die Bye Week hinüber retten können. Und da ist dann natürlich interessant, wie die Packers Defense das Ganze angeht, die ja die Panthers soweit in Schach gehalten haben, aber halt am Ende ohne Sieg da standen. Das haben wir jetzt gerade schon skizziert. Das finde ich interessant, ob dieser neue Look, oder was heißt neuer Look, oder ob diese aber auf Jalen Hurts bezogen, gute Form nach der Bye Week anhält gegen eine sehr, sehr starke Packers-Defense.
Ja, Packers haben bei ihren beiden Niederlagen 13 und 16 Punkte zugelassen. Das ist eigentlich gut genug, um zu gewinnen.
Ja,
das stimmt, aber haben die Eagles während der Bye Week gelacht, diese 2 Wochen roundabout? Also du hast Jalen Phillips bekommen, Michael Carter, J.E. Alexander und dazu, und das finde ich das Lustigste, in Woche 9 Niederlagen von Green Bay, haben wir gerade thematisiert, Detroit und allen Divisionsgegnern.
Ja.
Washington, Dallas, Giants. Die lachen doch immer noch, oder?
Ja, das ist wie auch beim Fußball. Die haben wieder alle für die Bayern gespielt, alle für den amtierenden Meister. Haben sie alle wieder für die gespielt. Ja, so ist es tatsächlich auch. Der amtierende Super Bowl Champion sitzt zu Hause auf der Couch und schaut, wie die Konkurrenz struggelt. Ja.
Und lacht.
Stimmt.
Ja, ich bin gespannt, ob die Packers das besser machen. Noch nicht so lange her, dass sie in der Wildcard ja gegeneinander gespielt haben. 22-10 Heimsieg für die Eagles. Für mich waren sie da aber deutlich besser. Wobei es zahlentechnisch nicht so ein Riesenunterschied war, weil es irgendwann auch frühzeitig eigentlich vom Gefühl her dann einfach schon entschieden war.
Ja.
Was da eben nochmal auffällig war, ich hatte es damals, glaube ich, kommentiert, einfach die Fehler von Love. Der hatte da 3 Interceptions, alle 3 Fehler, also 3 Interceptions jeweils ohne Druck von den Eagles.
Ich erinnere mich, von der 5-Yard-Line so nach hinten fallen, einfach hochgeschossen.
Da waren den letzten 2 Minuten, die war dann geschenkt, weil da musste Risiko gehen, so ein Shot in die Endzone, das passiert.
Ja, ja.
Aber damals hatte halt Philly noch ein funktionierendes Laufspiel. Da ist die große Frage, weil du es gesagt hast mit neuem Look. Ist das der neue Look? Falls ihr euch erinnert, Bixby und Barkley hatten eine furiose Woche Vor Jose Woche 8, die hatten 276 Rushing Yards gegen die Giants. Mhm. So viel hatten sie vorher in 4 Spielen zusammengerechnet,
ja, das was ist, sie da rausgebuttert haben. Krass. Ich weiß nicht, ob das dann der neue Look auch sein wird, aber vielleicht ist neuer Look auch der falsche Begriff, sondern die Offense hat einfach ihre Stärken auf den
Platz bekommen,
die sie haben. Weil die sind, als sie im Laufspiel und auch im Run-Block mit der Offensive Line sehr, sehr gut sein können, das wussten wir alle, das haben wir in der letzten Saison gesehen, dass das Passing-Game von Jalen Hurts immer medial und auch irgendwie rund um dieses Team ein Thema ist, kennen wir auch schon. Dass es aber sehr, sehr gut sein kann, haben wir ja auch in der Vergangenheit schon gesehen. Und beides haben sie jetzt offenbar vor dieser Bye-Week ja in Gang bekommen. Und deswegen eher vielleicht diese neue Stärke oder die neue Form ist vielleicht der bessere Begriff als der neue Look.
Ja, und da ging es ja super los gegen die Giants, dieses Big Play gleich von Barkley. Ich weiß nicht mehr, wie viele Yards waren, aber auf jeden Fall so ein Explosive Play über viele, viele Yards. Die Packers auf der anderen Seite, Top 5 Rushing Defense, haben bislang 13 Explosive Runs zugelassen, also mehr als 10 Yards. Nur Denver und Seattle ist besser. Mhm. Also da werden sich die Eagles wieder strecken müssen. Aber cooles Matchup, bin da gespannt, ob vielleicht die Packers, weil das ist ja auch das, was ich moniert habe da vor 2 Wochen, ob das dann gegen die Top-Teams reicht. Jetzt ist ein Top-Team da. Jetzt will ich sehen, dass er was könnte.
Und vor allen Dingen ein Top-Team, die sich erholt haben und die eine gute Form haben. Und das ist dann natürlich auch entscheidend. Monday Night Football, Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr, ein richtiges Schmankerl. Aber wir haben ein anderes Spiel der Woche parat und das aus Gründen, würde ich mal sagen.
Game of the Week.
Ja, das hättet ihr euch denken können, was da das Game of the Week ist. Machen wir das jetzt auf Berlinerisch. Also du kannst auf Berlinerisch, ich kann es nicht auf Berlinerisch.
Ich meine, dass wir ein Game of the Week haben, das mit den Colts und den Falcons, habe ich jetzt so nicht gedacht. Aber was soll ich machen? Also Sonntag ab 14:30 im Olympiastadion. Wichtige News hattest du noch? Ihr habt irgendwie einen Kicker, ist raus,
oder was? Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich daran erinnern, als wir in Frankfurt waren, einer unserer Crew kommt, der auch aus Berlin und kann auch berlinerisch reden. Da habt ihr zwei den ganzen Tag berlinerisch
reden. Da bin ich
direkt für mich wie Sven Felski für alle Eishockey-Fans, wie der Bürgermeister aus Berlin. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin raus.
Ich bin direkt im Dialekt reingefallen mit Mosi für unsere
Grüße.
Schöne Grüße, mein Lieber. Wir sehen uns, glaube ich, auch. Also nochmal von vorne. Also Berlin Olympiastadion, das Deutschlandspiel in den 90ern wurde Preseason gespielt in Berlin. Jetzt ist also das erste Regular Season Game in der Hauptstadt.
Colts Falcons.
Indianapolis Colts gegen die Falcons. Die Vorfreude ist groß, habe ich vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt. Es ist ein Matchup, was wir vielleicht von der Ausrichtung ja nicht so erwartet haben. Keiner hat damit gerechnet, dass die Colts AFC Conference Leader sein werden, geteilter. Keiner hat damit gerechnet, dass die Falcons eigentlich richtig gut aussehen, auch wenn sie die letzten 3 Spiele gestruggelt haben. Ich freue mich drauf.
Ja, ist halt spannend, dass beide mit einer Niederlage kommen. Falcons, du hast gerade gesagt, auch dritte das, in Folge. Ja. Die Colts haben eine bittere Pleite kassiert gegen die Steelers. Da hatten die Steelers wieder ihren Once-in-a-Year-Defensivtag, wo alles funktioniert. 6 Takeaways, sprich 6 Turnover von Seiten der Colts, 5 davon von Daniel Jones. Das war dieser Stinker, den wir alle irgendwie mal erwartet haben. Der kam jetzt vor Berlin, vielleicht nicht oder hoffentlich nicht in Berlin. Weil du es gerade gesagt hast, das habe ich aus dem Berlinerischen rausgehört. Personell, die Falcons haben auf die Niederlage reagiert gegen die Patriots. Hat man auch kurz vorhin gehört. Keine gute zweite Halbzeit von den New England Patriots. Und die Falcons haben es 23-24 verloren, weil der PAT da nicht drin war. Sonst hätte es vielleicht Verlängerung gegeben. Und deswegen ist Parker Romo, der Kicker, jetzt raus, der ja erst für Q eigentlich kam in Woche 3
sowas um den Dreh.
Und jetzt haben sie Zane Gonzalez sich geholt, neuer Kicker quasi, der letzte noch für die Commanders gespielt hat. Ja. Ich habe es fast vermutet, dass für Parker Romo das dann zu Ende geht, weil das dann wieder so ein entscheidender Fehler war.
Ja, ist ein ganz entscheidender Fehler. Man hätte vielleicht auch Q behalten können, aber an der Stelle habe ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Falls ihr Berliner NFL-Fans und egal, ob ihr für die Falcons seid oder gegen die Falcons seid oder völlig Bums. Wenn ihr Zane Gonzalez in der Stadt seht, verwickelt den, gebt dem ein paar Berliner Weiße, gebt dem was zu knabbern, macht mit dem irgendwas. Lenny Krieg muss im Berliner Olympiastadion sein erstes Regular-Season-Spiel spielen. Wie geil wäre die Geschichte, wenn man drauf kommt.
Vielleicht bekommt er einfach einen Kickoff oder irgendwas.
Ja, genau, irgendwas. Lenny Krieg als gebürtiger Berliner muss auf dem Feld stehen. Also, wenn ihr Zane Gonzalez seht, gebt dem was aus, macht mit dem was Schönes und dann und dann haben wir Lenny Krieg. Wäre eine geile Geschichte, weil als ich diese Parker Romo News gelesen habe, dachte ich, oh, jetzt passiert's und dann kam Zane Gonzalez.
Aber ja, die Eier haben sie leider noch nicht.
Ja, aber Zane Gonzalez ist ein erfahrener Kicker, ist ein sehr guter Kicker, war auch schon bei einigen Teams, muss man auch sagen. Also so konstant war er manchmal auch nicht. Aber hat er auch verdient, aber es wäre natürlich eine coole Geschichte.
Ja, und dann die Colts eben noch wisst was nicht, mit Sauce Gardner, ihrem neuen Star, Cornerback. Gespräch gibt es jetzt zu hören mit Destin Adams. Das ist ein Colts Beatwriter, der jeden Tag über die Colts berichtet. Der hat uns noch, also wir haben es aufgezeichnet, kurz vor unserer Aufnahme, und hat es nochmal verraten mit Sauce Gardner. Ihr hört es gleich auch, aber noch als Zusatzinfo, dass er wohl im Training mit dabei war oder dabei ist, als wir aufgenommen haben. Also die Chance könnte wirklich bestehen, dass Sauce Gardner dann in Berlin mit dabei ist. Aber klar wollten wir mit Destin erstmal drüber reden. What the fuck ist da passiert?
Endzone, der DAZN NFL Talk.
We have to talk about the elephant in the room. Sauce Gardner. Didn't expect, to be honest, to talk with you about Sauce Gardner. What's going on in Indianapolis? What happened at the trade deadline?
I don't think we were expecting it either. I had taken my lunch break. I was like, man, if the Colts are going to make a trade, they're the type of team that's going to do it like right up to the deadline at 4 p.m. Eastern. I'm in a drive-through line, and then all of a sudden, Rappaport's tweet goes out, Sauce Gardner to the Colts. And you could always tell when like the insiders are kind of surprised as well, because there was no graphic already made for this trade. There wasn't any details already typed out. Like, I think Rappaport's original report literally just said Sauce Gardner to the Colts.
Yeah, that's it.
So, it was a pretty big shock for everybody, I think.
And what do you think about this trade with Sauce Gardner coming to the Colts? I mean, if you searching or looking for a weakness, so to say, at the Colts, it was sometimes the passing defense. But my impression was like Sauce Gardner, he is a name. He is a Pro Bowl player. But the last years, he wasn't at that standard he usually can be. What do you think about this trade now that Sauce Gardner is with the Colts?
Yeah, I mean, I think the first thing is just like how unprecedented this is for this Colts front office. They have not been a team that's been this aggressive during Chris Ballard's tenure, going on year 10. This is just not something he's done. We've seen him make an offseason trade by going out and getting DeForest Buckner early in his tenure here. We haven't really seen him take those swings since. And now he goes into this last free agency, goes out, signs Charvarius Ward, signs Cam Bynum, and now partners that by also going and trading two first-round picks.
Heavy price.
Sauce Gardner. To me, this is just a very different mindset than what this front office has really operated with for the last decade. And obviously the team's success plays a factor in that. You're 7-2 and you're coming off the lowest point of your season where things just did not go your way down in Pittsburgh. And it feels like they didn't want to react to that loss in a way of, man, maybe we're not as good as we thought we were. It's, oh, maybe we need to go all in and make sure that we soften up every hole that this roster has. And like you said, I think the biggest hole that this team really had was the corner because of the injuries that piled up. Now you're looking at a cornerback room when you're healthy that is going to have Sauce Gardner, Charvarius Ward, and Kenny Moore. And that's automatically one of, if not the best, corner starting trio in the NFL. So did they pay a lot? Yeah, but it's hard to fault a team for going for it.
So you're fine with the price, with the heavy price?
So I don't know what fine. I don't know if I'd say fine's the word. Like, to me, I understand it.
Mm-hmm.
I understand the mindset of going for it when you feel like you have enough talent around you. This offense has been the best offense in football. Every statistic you look at points to that. And this last week, we kind of saw that when the offense has some struggles, when the offense is kind of taken away a bit, the defense can make plays, but there's obvious holes that are not going to make you win football games. So if you're not going to score 30 points every single week, are you going to beat good teams is what we learned this past week against Pittsburgh when they didn't get to that 30 mark. So I think they go out, they get somebody to really help with the fact that they've been struggling against opposing quarterbacks. And I think their expectation is the offense continues to play at an elite level. And if you're playing at an elite level for 2 years, you don't have your two firsts, it's still going to hurt, but maybe it's worth it if you're picking in that 25 to 32 range anyway.
Was there a sign maybe that a Sauce Gardner type of player is available or Indiana is looking for Indianapolis? Because, I mean, that was a shocker when we heard it.
Yeah, I mean, the Colts have been linked to, let's say, a star in Trey Hendrickson since the offseason, right? In terms of that the team was willing to take on that big of a name. Like, I think the signs were there. A couple weeks back, I even got a text saying that the Colts were calling a lot of big names. They were calling and fishing, just seeing who would be available. And I think the reports that are coming out today is that when they called the Jets about Sauce Gardner in that in near the end of October range, they weren't told we won't trade him. They were told that's not enough for him. Mm-hmm. And when you get that type of response, I think that light bulb just kind of goes off in your head as a GM, like, oh, they'll trade this guy if I just get the package to where they need it. Because I think those are two different answers in the NFL. Sometimes you'll call about guys. For example, I think a name that everybody was throwing around near the deadline was like Max Crosby. Every time anyone would call the Raiders about Max Crosby, they were told, no, we're not trading Max Crosby. That's a very different answer. Then that's not enough.
Yeah, absolutely.
So when the Jets gave that type of answer to the Colts, I think this front office kind of knew that if they wanted to go for it, that they could make it happen. And for whatever reason, things fell in the right direction on trade deadline day. Maybe a couple of deals fell through that they thought they could do instead, and they decided this was the way that they felt like they should go.
And, I mean, you are around with the Indianapolis Colts all the time, if not in the drive-through lane for a lunch break, of course. did you hear something? Because it's uncertain if he's coming with the Colts to Berlin. I mean, everybody is expecting it. But did you hear something, what his timeline could be for this international game in Berlin?
Yeah, it'll be interesting. I mean, so first and foremost, he's going to have to clear the concussion protocol, the NFL's concussion protocol. So that'll be step one. ESPN's Stephen Holder, who covers the Colts as well, he reported that that the plan yesterday was Gardner was going to get on a plane to Indianapolis. Yesterday, the plan was that he would be practicing today, which would be obviously the first step towards clearing the concussion protocol. Mm-hmm. So if the physicals are all passed on with Sauce, with Adonai Mitchell going to the Jets, which is like the final thing that has to happen with all of these trades, like the physicals have to get cleared out. Once those are done, if he's on the practice field today, that's going to give him a good chance at it. Obviously, it's a short week. Typically, teams would want to practice Wednesday, Thursday, Friday before traveling in this situation. This one's a little bit different as we're going across the pond. So it'll be interesting to kind of see. The team plans on practicing in Indiana Thursday, traveling Thursday down to Germany, and then we'll kind of figure out what goes from there. I think the big first sign will be if he travels with the team, mm-hmm. If they feel the need to take him with them for that practice on Friday / workout. It kind of depends on what they're going to end up doing in Germany on Friday. But if he's on that plane to Germany for Friday, I think that'd be a good sign that he's probably going to make a go at it.
I mean, we will speak about the Berlin game. The big picture also says, for me, from my perspective, so Daniel Jones will be the longtime quarterback now for the Colts, because giving up two first-round picks doesn't, for me, necessarily mean, okay, we go for another quarterback. It looks like we have to figure out a new contract with Daniel Jones.
Yeah, I think you almost pigeonholed yourself into it now. I mean, I think the team already felt like that was the direction they were going in, which is why they felt like they could pigeonhole themselves per se. I think they really have liked what Jones has brought to the offense. And obviously, he's been the leader of the NFL's best offense in the league. So it's hard not to like what you've seen. But I think they've also just really liked what he's brought to the quarterback position in terms of off the field, in the locker room, in the training room, just how he operates, how he prepares for game days. And I feel like they really feel like he's elevated this passing game as a result. I think he's made the receivers better. I think he has this team prepared more than they have been in years past. The team has been very impressed with just Jones's everyday process as being the quarterback. And I think the play on the field is really just elevated to a point that they feel like he's got to be the guy going forward. Now, what does that look like? You don't have those two firsts, so you're not able to go out and get a contingency plan if this backtracks anytime soon. Now, so that'll be interesting. I think the hope is, with looking at what Sauce Gardner's contract is, looking at some of the other vets who are under contract, the hope here is, can Daniel Jones be your answer for at least 3 years? If you think that answer is yes, you make this trade for Sauce Gardner. Yeah. So I think the Colts believe that answer is yes.
Do we have an idea what kind of number it could be? A Baker Mayfield contract? Is there something rumors about in Indianapolis? Let's say 100 million for 3 years or what else? I don't know.
It'll be interesting. I mean, there is a market that's been set there with the Sam Darnold contract this past year.
Exactly, yeah.
Having that 1 year bounce back season that Darnold had in Minnesota and what he cashed in on. To me, that's probably going to be the most comparable situation to what that Jones has. Cause I mean, even for Baker, like Baker lands a contract with Tampa to be the starter before signing the big deal, right? He wasn't brought on to be a backup. He was brought on to kind of be a little placeholder starter, got like, I don't have the numbers in front of me. I think that first contract in Tampa for Baker was like 25-ish like range a year, which pretty standard what you're going to bring in for a quarterback. So then obviously he starts, exceeds expectations, and then signs the big deal he got this past offseason. Like that's not the same situation as Daniel, as he's coming in. It's going to be a one-year rejuvenated career type of situation, which is why I think I would compare it to what Darnold just kind of happened here, to where he landed that deal now in Seattle.
That makes sense.
And you mentioned the question, as everybody in their minds, is if he is the starter, of course. Maybe to look on the season right now, he's the passing yards leader. The Colts is a very high-scoring offense. But last week, you mentioned it before, they had a little bit downfall with 5 giveaways for him. What is the feeling right now after this game? Also, in view that the Berlin game is coming up, is there something they're concerned about it, or was it just one game and they are believing still Daniel Jones in this form is their starting quarterback and the offense will be spectacular as they did in the first 8 weeks?
Or was it just the typical Steelers game? Once a year, you're gonna crush your opponent.
Yeah, I mean, and for the Colts specifically, I mean, the Colts have just struggled in Pittsburgh like for decades. Like before I was even born, they were struggling in Pittsburgh. it's a tale as old as time for the Colts, really. But I think one of the things that kind of started to tell you that like this team, it feels different than years past Colts teams. When these kind of losses have happened in the years past, like you just kind of get a sense of like defeat with the players after that kind of game. And that's just not the vibe that this team had. And I mean, they only end up losing that game by 7, but if you watch that game, like they got beat pretty handedly start to finish. They were down 17 with 5 minutes left. Obviously they were able to make it look better at the end. But for those of us that watched the game, like they were outmatched in that game for the most part. They did not play their best football. They played their worst football of the season. And I think you just heard all the reactions in the locker room. Like this is going to end up being a good thing for us. It's something you heard a lot, that they're going to learn from this, that they're going to go, that they all seem very confident still. And I think the Jones aspect, like, having the bad game happen like it did helps in a sense, because it was not a game where we saw Jones panic. We saw Jones just throw some inerrant passes, had multiple balls tipped. That's going to be an issue that they're going to have to solve. And that this game was not the first one. We've had multiple games now where balls have been batted at the line. They just weren't as troublesome as this Pittsburgh game gave you, where you had 2 interceptions in those situations. The fumbles off of sacks can't happen as much either. Now, is that a tackle issue? Is that a Dick Jones issue? The tackles getting beat as quickly and often as they did against Pittsburgh is an issue. So I think they knew the areas they have to be better. I think it helps that a lot of the areas that they kind of faltered against the Steelers have been strengths the first 8 weeks of the season, to where it kind of makes them feel like this is the outlier. And I think this trade for Sauce Gardner tells you that's how they feel, because you don't go out and make this trade off your worst performance of the year unless you believe the first 8 weeks are the actual representation of you and not week 9.
I rewatched the game on Monday, and I had the impression, I knew the result for sure, I knew that they're going to lose, that it was a one score game, but it was Daniel Jones was still aggressive, although he had so many turnovers, which was, I think, a good sign. And I always had the feeling they are able to win this game. Obviously, they couldn't, but it wasn't a game. It was horrible. I mean, you have 6 giveaways, but you had still the chance to win this game, which is
crazy, to be honest.
Well, that's unheard of. I mean, you get beat that bad in the turnover margin, you usually get beat handedly in the scoreboard as well. But I agree. I think they believed it as well. I think for most of that game, they were down, but they never really felt like they were out until that last interception happens.
Absolutely, yeah.
And when you're playing from behind, you're going to take a little bit more chances to make those big plays, and turnovers are going to happen. Personally, I prefer to see my quarterback continue to take shots, like you're saying, like saying that they stay aggressive afterwards. And that's
especially
not
with Daniel Jones. That's different in New York, to be honest.
Yeah, that's not an area Jones really exceeded at there, for sure. Like, he was something that kind of folded up after those first few turnovers happened. And he's not had a lot of turnovers before that game, obviously, this season. But I feel like every single time those turnovers have came for Jones this year, he's came back out and looked like the same guy. Mm-hmm. And I think that's a big step in the right direction. That's something that had to happen if he was going to rejuvenate his career like this.
Yeah, I mean, he had also 342 passing yards in a game where you have six giveaways. That's also pretty strange, so to say. What do you think is the expectations for the Indianapolis Colts after this loss, of course, and now with the Atlanta Falcons as an opponent, they are struggling themselves. Is there a mentality in the locker room like, we are bouncing back no matter what, and we know that we are this self-confidence offense we can be? Because, of course, you notice as well, everybody was kind of like surprised. Nobody expected that this offense would be that good. How is it actually inside the locker room with, of course, experts, media guys, maybe asking also these questions? Nobody expected it, and now you're that good and you have to bounce back because everybody is expecting right now that your offense is pretty good.
Yeah, I mean, they're confident. I feel like they've acted confident since week one, and I think they feel like everyone else is finally catching up to what they've felt like was going to happen. Like, they're not acting surprised. They're not acting like this is a feel-good story. They thought they had a really good football team, and through 8 weeks, they showed that. Week nine, obviously, was a down moment, but they really feel like they're one of the best football teams in the league. And I think, not to keep bringing up the trade for Sauce, but I think you don't make that trade for Sauce unless you fully believe you're going to be playing in January. Like, this is a team that has deep playoff aspirations, if not playing in February. And if I think anyone you ask in the locker room would tell you that's how they feel about this team. I mean, I think their confidence level is going to be still more than what the national media has of them. If you ask these Colts players, like, they're going to tell you that, oh, we've lost two games this year, then we're going to finish 15-2. that is just like how confident this team acts. So I think it'll be interesting to kind of see how they bounce back. I mean, this is obviously they had a loss earlier this season against the Rams, but I think they really felt like they beat themselves in that one. Obviously, you have two touchdowns negated by your own personal issues. You lose that game by one score. Mm-hmm. They really feel like that's a game that they won, but they also lost, and they were not beat on that day. I don't think they can really say that about the Pittsburgh game. Like, I feel like in the Pittsburgh game, like, they really did struggle because mm-hmm. of what was thrown at them defensively. So I think this is going to be the first game this year where they really feel like they have to bounce back and kind of reprove who they are. And I think that's what the situation is going to be. Obviously, would they rather it have been a home situation and not having to travel to Germany to do it? Maybe. It's not given the national spotlight type of game, prime time, but I mean, it's going to be the standalone game in the morning here in America. All eyes are going to be on you and how you respond. And this is a good Atlanta Falcons team.
And Christoph, sorry, I don't remember exactly when, but Bernhard Raimann, the left tackle, was also in this podcast. And he said he has a feeling that this team can win a Super Bowl. I'm not sure if it was in the last season, Christoph, or
it was 2 years ago, I guess.
2 years ago.
Was it 2 years ago?
I can't remember exactly. But if you look down the roster didn't change that much. And maybe Bernhard was right. So we will take a look if they're playing in end of January and February. Yeah, pretty exciting.
And now they are in Berlin. What is your impression of the team? Do they want to go, come to Germany? Is it fun to go there, or is it just a burden like sometimes it feels for teams going to London now? It became daily business, let's say that way. What is your impression? Are they looking forward to go to Berlin?
Yeah, I mean, I think when you heard the team, so obviously they go to Germany a couple of years back. They got the win. It wasn't a pretty game by any means, but they got a win. But I feel like every time you talk to the players about it, like, they love the fact that they got to go do it. Like, they love that they got to go overseas and play in it. And then you heard, like, the players kind of talk about when they didn't get that experience the next year, that they were a little bit of a disappointment that, like, they didn't get to go overseas this season. So I think it's still a cool opportunity they get to do it. Now, I think the difference this year compared to last time they were in Germany, last time that was counted as a road game for them. It didn't take mm-hmm. off one of their home mm-hmm. games. This year it does count as one of their home games. And obviously they've kind of built the Germany fan base in terms of, like, the NFL's international markets. So, like, they've really tried to build a Colts fan base out there. So maybe they're able to kind of feel that this time a little bit more than last time. But I do think that matters. Like, I think it matters when that is your home game that you're losing. That's one less game that's going to be in Indianapolis this year because you're going there. So it'll be interesting to kind of see how they react to it. But I think the players really like going overseas. Maybe not if you're a team that is like the Jaguars that are there like two times a year, every year. Maybe that could get a little bit much eventually. But every Colts player that I feel like has talked about it has really enjoyed the trips.
I mean, the Jaguars maybe relocate sometimes to London. We will be...
It feels like every year you get more and more Jaguars in London games. So, like, they're getting closer and closer.
Yeah. Yeah, exactly. Yeah, we will see how the atmosphere will be. It was phenomenal, and it's not them saying because I'm a German guy. It was really phenomenal, and we are hoping so. All the Colts fans listening right now, also the Falcons fans, and everybody in the NFL, go to Berlin, and we will have a pretty nice atmosphere. And I'm really excited, looking forward to this offense, of course, from Daniel Jones.
Absolutely, yeah. And last time it was a bit a pity because the Patriots have a bigger fan base here. I think against the Falcons, that could be level or maybe a little advantage for the Colts. We will see.
And maybe some bandwagon fans. If the Colts keep being successful, that's also a case, I would say.
And we'll accept them. I mean, we'll accept a bandwagon. The Colts haven't been a team to have a bandwagon in such a long time, maybe since like the Peyton days.
Yeah.
So they'll accept it. I guess, like, I have a question for you guys. Like, so obviously the last time we were in Germany, it was in Frankfurt. Now it's in Berlin. Like, in terms of, like, your guys' opinion on, like, the stadiums that they're playing in, like, which of those do you think is going to be the better environment? Because everything that was, like, put out from the last game in Germany, like, the fans bought in. Like, they were mm-hmm. all about that NFL game. Like, do you feel like this one's better, worse?
Flo has to answer this because I never had been before in the Olympia Stadium, to be mm-hmm. honest. And Flo is from Berlin, so that's your game. How will it be?
Exactly. it's kind of different because it's the Olympic Stadium where you have all the for track runners and stuff. So the seats are far away from the actual football field. So I would say the atmosphere is pretty a high level what we had in Frankfurt and also in Munich because it's a smaller stadium or the seats and the fans are near at the field. So I cannot say for sure if it's louder, but I would say Munich and Frankfurt put it on a high level because they were the first games here and the Olympic Stadium is a little bit bigger and the fans are far away. But normally in a football match or soccer, so to say, with also this jersey right behind me, of course, the atmosphere is wonderful.
So is it weird when people come over there and, like, are calling it football?
Sometimes, yeah.
For us, it's more strange to say soccer.
Yeah, that's true. Yeah, that's true.
But now we will see football on Sunday. Not soccer, we will see football. Destin, thanks very much for your time. It was a pleasure to talk to you.
Hey, appreciate you guys for having me. I'm super excited to wake up early and watch this game on Sunday. Excited to see and kind of compare to what we kind of saw the last time we were in Germany. Hopefully you guys get a better product on the field. I think you will. I think both these teams should be a fun one. Both really fun offenses.
Also, danke, Destin Adams. Sehr, sehr spannende Eindrücke mal wieder von einem, der nah am Team dran ist. Und das können wir aus dem Nähkästchen sagen. Wir haben gesagt, wir bleiben in Kontakt. Sollten die Colts tatsächlich in den Super Bowl kommen, dann werden wir nochmal auf ihn zurückkommen, tatsächlich.
Er hatte 4 Jahre Deutsch in der Schule, auch wenn er es nicht mehr so gut kann, aber vielleicht, wenn sie in den Super Bowl kommen, kriegen wir was auf Deutsch hin.
Genau, so machen wir es. so richtig. Wir wollen natürlich jetzt aber nochmal auch auf ein paar Matchups gucken oder das, was für Christoph und mich immer wichtig ist. Das machen wir beim Game of the Week ja häufig. Und ehrlich gesagt, Christoph, ist für mich das Offensichtlichste am wichtigsten. Wie können die Indianapolis Colts, haben wir mit Destin ja auch gerade kurz besprochen, mit ihrer Offense wieder in den Flow kommen, den sie in den ersten Wochen gezeigt haben, nachdem es letzte Woche komplett in die Hose gegangen ist, obwohl es ja insgesamt trotzdem rein von den Zahlen und auch vom Spielstil der Offense gut aussah, gegen einen Falcons-Pass-Rush und eine Falcons-Pass-Verteidigung, die zu der besten der Liga gehört. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Das ist für mich mein wichtigstes Matchup.
Ja, nach Yards sogar die Nummer 1, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Korrekt,
ja. Die Falcons.
Korrekt, ja.
Ich bin tatsächlich auch gespannt und ich will dieses Steelers-Spiel, ich hatte es ja gesagt, als ich am Montag nochmal mir angeschaut habe, diese Niederlage gar nicht zu hoch hängen, da waren einfach zu viele Fehler mit dabei. Und ehrlich gesagt, die Steelers haben doch immer ein so ein wildes Spiel mindestens im Jahr mit dabei, weil so gut ist die Defensive nicht, wie sie da aussahen. Mhm. Da sahen sie wieder wie die beste Defensive der Welt aus und das sind sie nicht. Trotzdem, die Colts müssen ja die ihre Schlüsse daraus ziehen. Ich würde aber schon behaupten, dass das Laufspiel und darauf fußt die Offense ja irgendwo dann auch wieder besser aussehen wird. Dass sie Jonathan Taylor besser in die Gänge bekommen gegen die Falcons. Du hast ja gesagt, gegen den Pass schaut es ganz gut aus. Am Boden sind sie schlagbarer und bei den Colts ist relativ einfach gesagt, in dieser Saison bei 90 oder mehr Rushing Yards stehen sie 7-0. Mhm. Haben sie weniger. Zuletzt in Pittsburgh waren es 55 Rushing Yards, was extrem wenig ist aus ihrer Sicht. Dann gab es eben die zwei Niederlagen. Ich bin da nicht so schwarzmalerisch unterwegs, ehrlich gesagt, bei den Colts. Ich halte sie nicht für das beste Team in der AFC, aber auch nicht so schlecht, wie es da lief gegen die Steelers.
Mei, es gibt so eine Spiele, ich habe auch gelesen, dass, oder nochmal nachgeschaut, wenn Jonathan Taylor einen Touchdown macht, gewinnen sie, wenn nicht, dann nicht. Ja, er hat aber Gott sei Dank genügend gemacht und ist ja auch natürlich genauso wie Bijan auf der anderen Seite, deswegen ist das ja auch ein ganz spannendes Matchup zwischen diesen beiden Top-Runningbacks der Liga. Im Receiving Game ganz interessant und deswegen habe ich gesagt, für mich ist es am wichtigsten, weil die Falcons tatsächlich am häufigsten blitzen in dieser NFL-Saison, nach Woche 9. Daniel Jones ist da schwach bis durchwachsen gegen den Blitz, was auch Completion Percentage angeht. Glaube aber tatsächlich, dass sie eben, wenn sie in der Normalform kommen, auch mit Jonathan Taylor, den als für einen Swing Pass oder sonstiges auch wieder benutzen werden, eher tatsächlich einen Vorteil haben, trotz aller Statistiken vom Falcons Pass Rush. Ich bin sehr gespannt auf diesen Falcons Pass Rush rund um Jalen Walker, der First-Round-Pick, der eine überragende Saison spielt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Colts da zurückschlagen werden, dass sie mit Alec Pierce, Michael Pittman eben auch immer wieder in die Tiefe kommen. Die haben ja auch alle einen sehr, sehr guten Schnitt mit Daniel Jones. Und dass sie wahrscheinlich auch gar nicht so viel blitzen werden, weil sie sich eben immer mal wieder auch auf Kurzpassspiel und Laufspiel konzentrieren müssen. Ich habe das Gefühl, die Falcons blitzen in diesem Spiel nicht so oft wie sonst.
Ja, aber findest du jetzt, dass Daniel Jones gegen Blitz schlecht ist oder habe ich dich falsch verstanden? Ich finde, dass er das eigentlich.
Er macht es vom Outcome her ist es gut, aber wenn du guckst, was den Release anbelangt, welche Entscheidungen und welche Optionen er anwirft, dann hat er manchmal Pässe dabei in klar eine Completion Percentage, nur 55% und stellenweise seinen Reeds, weiß ja nicht, ob sein erster oder zweiter ist. Ich kann ja nicht in seine Augen reingucken. da hat er halt manchmal den falschen Read. Aber insgesamt vom Outcome her ist es jetzt nicht brutal schwach,
klar,
aber es ist halt eher durchwachsen.
Bei Daniel Jones funktioniert es, wenn der erste Read dann frei, also wenn der erste Read da ist. Das ist klar. Ich habe die Zahlen gerade mal aufgemacht. Also 7 Touchdown-Pässe, 1 Interception, 3 Turnover-Worthy Plays. Ist jetzt für Daniel Jones, finde ich, völlig okay, weil auch zum Beispiel, wenn er unter Druck ist, dass das sehr, sehr gut handelt. Jetzt in Pittsburgh waren es die ersten beiden Interceptions, wenn er unter Druck war. Ich glaube nämlich auch, dass ihn gar nicht so sehr blitzen, weil Daniel Jones das eigentlich ganz, ganz gut macht, dass er das gar nicht so.
Deswegen sage ich, vom Outcome her ist es sehr, sehr gut, vom Spielstil her nicht, aber ich glaube, dass sich die Falcons darauf dann eben entsprechend nicht so konzentrieren werden, weil der Outcome das Entscheidende ist. Und deswegen finde ich es so spannend, weil wenn man vielleicht Film guckt, sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Und das ist das, was ich damit sagen will, dass ich das Gefühl habe, wenn man die Reads sich anschaut, könnte man schon auf die Idee kommen, dass sie noch weiterhin oder dass sie generell als Defense weiterhin so viel blitzen, wie sie es bisher tun. Mein Gefühl sagt aber eher nicht.
Mhm. Ja, also sie konnten ja zum Beispiel auf May, ich habe es vorhin auch schon mal kurz fallen lassen, da hat er mal zwei Fehlerchen gehabt, aber die haben echt einen richtig guten Job, umso länger das Spiel auch ging, gegen Drake May gemacht und der ist MVP-Kaliber im Moment. Hatten da 17 Pressures, Season High, knapp 43% Pressure Rate, das war der zweitbeste Saisonwert. 6-6 war auch der höchste Saisonwert. Eben eine Interception von May, zwei Fumbles, einen haben sie sich dann gegriffen. Also die haben das schon sehr, sehr gut gemacht und da wird, glaube ich, ein bisschen die Qualität liegen der Falcons, Druck auf Jones zu machen, dass er halt solche Fehler macht, wie vielleicht gegen die Steelers. Müssen ja nicht gleich fünf sein, klar. Aber wenn es zwei sind, kannst du da vielleicht auch was rausholen. Ich habe ein bisschen Angst gegen Taylor, sage ich ganz ehrlich. Das ist für mich so der Schlüssel, weil ich nicht glaube, dass sie den in irgendeiner Form contained bekommen.
Okay, ja.
Das ist mein Gefühl.
Ja. Gerade finde ich auch Outside Runs, ne? Das, was er eigentlich so die Falcons mit Bijan immer sehr, sehr stark macht, wird es, glaube ich, bei Taylor heute mehr geben. Der nimmt ja sehr gerne und oft die A- oder B-Gap. Ich glaube aber, dass es gegen die Falcons tatsächlich immer eine sehr, sehr gute Option ist in dem Learning der vergangenen Spiele, sie über die Outside Zone Runs zu attackieren. Und da ist Taylor ja trotzdem überragend.
Also der ist bei beiden richtig gut. Ich glaube, das, also das ist ja das, was er bei Inside Runs hat, er 5,2 Yards per Attempt, hat 11 Explosive Runs bei Inside Runs. Das funktioniert überragend. Das sind auch die meisten Explosive Runs. Nach Success Rate sind sie Platz 4 bei Inside Runs. Da ist nur Buffalo, Pittsburgh und San Francisco besser.
Ja, das ist aktuell wieder so genial mit diesem Vorblocking und dieses Kurzwarten. Das O-Line, ist das, was er vor zwei Jahren er als Running Back richtig gut gemacht hat. Letztes Jahr war das ja immer ein bisschen, ist es sehr schwächer gewesen mit der Offensive Line, aber auch mit seinem, vielleicht ist es am Ende auch ein Gefühl, weil dass du in die Mitte laufen musst und dann irgendwie vorbeikommen musst, das weiß ein Running Back. Und du musst halt das Blocking-Scheme deiner O-Line kennen und das wird er auch kennen. Ja? Aber er hat einfach wieder mehr ein Gefühl entwickelt, diese Inside-Runs für sich zu nutzen und eben nicht gleich hier auf die Sprint-Taste zu drücken und Vollgas, sondern abzuwarten.
Ja, weil Falcons lassen die fünfthöchste Rate an Inside-Runs zu. Mhm. Also sprich, Gegner machen das häufig, Inside-Runs, da ist Taylor gut, ich bin da beide. Ich glaube, das ist nicht nur das einzige Mittel, durch die Mitte, Kopf runter, ab dafür. Aber er ist ja bei Outside-Zone-Runs eigentlich auch einer der Top-Leute mit Bijan. Das ist zum Beispiel das, was die Colts haben. Sie können beides, sehe ich bei den Falcons nicht. Die können nämlich nur eins außenrum um die Tackle.
Genau,
das stimmt. Da sehe ich es ein bisschen problematischer, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, die Offense der Falcons ist ausrechenbarer. Ich will gar nicht sagen, ob die besser oder schlechter ist, aber sie ist ausrechenbarer, meines Erachtens.
Sie ist total ausrechenbarer, das hat man ja auch letzte Woche wieder gesehen, sowohl im Lauf, du sprichst es an, mit vor allen Dingen über die Außenposition, aber auch im Passing-Game, natürlich verfälscht es jetzt so ein bisschen, bei Drake London letzte Woche 3 Touchdowns hatte, sein Karriere-Bestwert, aber 7 von den 11 Touchdown-Pässen von Michael Penix gingen auf Drake London. So, du weißt also in der Red Zone dementsprechend, und da kommt vielleicht ein Sauce Gardner wieder ins Spiel, in der Coverage oder gerade in der Red Zone Coverage, weißt du, was du gegen die Falcons zu tun hast, und dann ist der zweite Plan, wenn du weißt, es wird ein Passing Game, okay, ich muss outside auf den Swing oder vielleicht Running Back Screen achten, weil da wird Bijan irgendwo rumtauchen, und wenn du die zwei weg hast, so.
Tatsächlich da.
Deswegen, wenn ich darauf komme mit dem Ausrechenbaren, wie du sagst, dann ist das, ne, also da sehe ich eher Vorteil tatsächlich, auch wenn nochmal die Passing Defense der Colts in diesem Jahr noch nicht wirklich gut aussah, das ist die einzige Schwachstelle, die sie haben, meiner Meinung nach. Sowohl im Outcome, was Yardage zulassen betrifft, aber auch generell vom Scheme her oder vom Tackling her auch, ne, auch mit Ausfällen natürlich
immer zu berücksichtigen. Muss man auch sagen, da wird Sauce nicht sofort die Top-Hilfe sein, weil er da zu kurz
nicht,
da ist.
Genau, der wird auch nicht alle Snaps spielen, wenn er dann überhaupt spielt. Aber was wollte ich jetzt sagen, dass sie da die Schwachstelle haben. Aber ich sehe halt da trotzdem die Colts bevorteilt aufgrund der des Play-Callings und der Herangehensweise der Atlanta Falcons, auch wenn diese Offense letzte Woche echt Spaß gemacht hat, irgendwie auch stellenweise übers Spiel.
Ja, Penix, ich habe auch das Spiel nochmal angeschaut und das war okay von Penix, so hundertprozentig überzeugt er mich immer noch nicht, dabei bleibe ich. Trotzdem war es ein eigentlich gutes Spiel. Ich glaube, es waren drei Touchdown-Pässe auf London und keine Interception. Es ist halt bei denen, auch das ist so vorhersehbar, egal ob Penix oder Cousins dann spielt, es ist ein Pocket-Passer, Scramble nicht viel, wobei zum Beispiel Penix mal einen super Lauf mit der Ball, wo ich mir dachte, so ähnlich wie bei John Love, mach's doch mal öfter. Du hast doch die Athletik, das zu machen, aber irgendwie gilt für beide, für Love und für Penix, bleiben sie dann zu sehr in ihrer Pocket kleben, anstatt vielleicht doch mal zu laufen, weil er dann auch dann schön ins Bällchen fallen lassen, Richtung angezeigt, er kann das nur kommt's halt einmal alle 2000 Lichtjahre an und sonst weißt du halt auch, die spielen Shotgun, Pistol.
Ja, genau.
Das ist halt das, was, egal ob das Penix oder Cousins ist, natürlich wird's jetzt Penix sein in Berlin, da ist die Colts dagegen ein Mittelfeldteam, sind da anfälliger in Anführungszeichen. Wie gesagt, sind Mittelfeldteam, ist keine Stärke, keine Schwäche. Werden wir mal sehen. Spannender wird's. Penix, wenn ich jetzt speziell bei Penix bleibe, gegen Man Coverage, weil er halt ein Pocket Passer ist. Und ob du dann sagst, als Colts Team, komm, den lassen wir da drin und dann kreier mal was. Drake London wird nicht immer 3 Touchdown Catches haben und dir nicht immer Big Plays holen. Colts haben die 13. höchste Man-Coverage-Rate. Vielleicht Sauce Gardner ist er da. in Press Coverage schon gegen London ein Thema für einige Snaps, weil bin ich bei dir, der wird nicht alle Snaps spielen. Also auch da sehe ich ehrlich gesagt eher nach jetzigem Stand der Dinge Vorteile bei den Colts und dann ist am Ende wirklich die Frage, wie gut ist Bijan?
Das stimmt, auf den wird es dann dementsprechend ankommen, ja. Und der war eben die letzten Spiele nicht gut, in den 3 Niederlagen auch von der Statistik her leider nicht mehr gut, aber da sind wir, glaube ich, da sind wir im gleichen Sprech unterwegs, dass wir da, glaube ich, in allen Phasen so ein bisschen die Colts als Favoriten sehen, auch natürlich aufgrund der aktuellen Form, trotz Niederlage jetzt, aber wir glauben, glaube ich, beide, dass die Colts da wieder besser sein werden als gegen die Steelers und sie werden Drake London dementsprechend das auch nicht zulassen, weil, Christoph, wir haben ja kein London-Game, wir haben Berlin-Game. Ist ja klar.
Das stimmt.
Ja, es der ist lag also auf der Straße, den musste ich kurz einsammeln.
Ich bin wirklich auf Bijan extremst gespannt, weil das wird wieder das Workhorse sein, weil wir es vorhin mit Inside und Outside Runs halt hatten. Bei denen ist halt, oder bei Bijan, die Outside Runs, also Outside Zone, Outside der Tackles, da hat er die höchste Rate von allen Running Backs, die mindestens 75 Carries haben, hat 477 Rushing Yards Outside. Nummer 1 vor Jonathan Taylor, nur damit ich es einmal kurz gesagt habe, der kann da eben auch beides. Ah, ich glaube, das wird echt schwierig, weil Inside the Tackles sind die Colts schwer zu knacken, Outside the Tackles vielleicht dann eher, aber trotzdem können sich darauf einstellen. Also Bijan muss einen famosen Tag haben. Er muss einen famosen Tag haben und sagen wir mal 1-2 Touchdown-Catches von London würden auch weiterhelfen. Oder Kyle Pitts hat einen Riesentag.
Ja, der spielt ja auch besser oder das erstmals so gut wie in seiner Rookie-Saison, also rein von seinen Zahlen her. Der ist ja auch mal jetzt wiederbelebt worden, wenn man so möchte. Das sah ja ansonsten wirklich schwach aus. Aber ja, sie werden sich irgendwo ein Stück weit auf Bijan Robinson verlassen müssen, der den Höchstwert an Yards pro Touch hat, also Scrimmage-Yards mit 6,7. Aber das wird dann am Ende nicht reichen und das haben wir eben auch die letzten Wochen gesehen, weil wenn das Teams ein Stück weit wegverteidigt bekommen oder einfach auch, wie es immer so schön heißt, containen können, wenn du den Running Back containst, was irgendwie strange ist, weil eigentlich containst du immer nur den Quarterback, dann wird es bei den Falcons eben tricky. Das ist eigentlich genau der Fall.
Ich dachte mir eben auch so, ich gehe jetzt ohne klare Tendenz rein mal in dieses Matchup, habe mir dann die Zahlen so ein bisschen angeschaut und jetzt bin ich eigentlich rausgekommen, dass ganz, ganz viel für die Colts spricht.
Ja, da bin ich...
Klar, das ist das Team, das 7-2 steht, okay, das ist jetzt ein Hot-Take von mir, dass vieles für die Colts spricht, aber einfach so von den Matchups her auch.
Ja.
Selbst wenn die Colts dann ein bisschen mehr schlagbarer sind, heißt nicht, dass sie schlecht sind. Da sind sie halt ein Mittelfeldteam. Aber eben auch ein Mittelfeldteam eher Tendenz nach oben als nach unten. Deswegen, Jonathan Taylor, glaube ich halt nicht, dass er zweimal so ein unauffälliges Spiel, das war kein schlechtes Spiel, aber ein unauffälliges Spiel.
Ja.
Es ist, also für mich spricht da viel für Indianapolis.
Gerade wenn man nochmal, das habe ich mir jetzt echt, das habe ich die ganze Zeit gesucht, das habe ich mir irgendwo markiert bzw. aufgeschrieben. Gerade wenn man guckt mit diesem Bijan Robinson-Thema, der ja der Christian McCaffrey der Falcons ist, Stichwort Rushing und Receiving Game, ist er ja tipptopp. 38% der Scrimmage-Yards der Falcons hat er gemacht, auch das ist die höchste Quote. Und darauf wollte ich hinaus, das hatte ich mir rausgeschrieben gehabt. Wenn man sich das anschaut in den ersten 5 Spielen und eben die letzten 3, die sie verloren haben, hatte Robinson in den letzten 3 Wochen weniger als 100 Scrimmage-Yards. Davor hatte er in allen 5, in jedem der einzelnen 5, mehr als 100, nämlich 164,4. Das ist ein irrer Wert, da war natürlich auch ein Ausreißer dabei, wissen wir alle. Und jetzt ist er bei 78,7. Hat auch ungefähr vier Touches pro Spiel weniger und auch 2 Touchdowns weniger als vorher. Okay. So, und das ist halt das Interessante. Und das meine ich mit Containern. Wenn du ihn gar nicht erst in die Touches lässt als Defense, dann kann er natürlich weniger rausholen. Und die müssen wieder schauen, dass der in den Gang kommt, tatsächlich.
Aber sind wir beide tatsächlich Tendenz-Colts, oder?
Ja, sind wir beide auf dem gleichen Dampfer. genau, so ist das. Und an der Stelle wollte ich nur noch mal, weil dann sind wir am Ende angekommen, aber noch ein ganz wichtiger Hinweis auch an der Stelle, weil wir fahren ja jetzt oder sind schon auf dem Weg nach Berlin, wenn das ausgestrahlt wird. Tatsächlich, es war jetzt nicht ganz, aber ihr wisst ja, wir nehmen immer ein bisschen früher auf. Wir sind am Freitagabend bei den Colts als auch bei den Falcons, bei den Fanclubs, bei einer Party. Kommt da auch gerne vorbei, weil ich auch vorhin geschrieben habe, schreibt uns gerne. Vielleicht sieht man sich ja. Wir wollen unsere treuen Podcast-Hörer natürlich auch mal treffen. Haben wir in München auch schon mal geschafft. Am Freitagabend sind wir bei den Falcons. Die sind im Diners, heißt es, glaube ich, Pariser Straße. Und dann danach bei den Colts im Sony Center im Lindenbräu. Kommt da gerne vorbei. Wir drehen da auch ein bisschen was. Am Samstag. Ja, natürlich. Am Samstag machen wir eine NFL Decoded-Folge auf dieses Spiel bezogen, gucken da auf die wichtigsten Matchups mit unserer DAZN-Expertin Nadine Nurassid. Da könnt ihr auch gerne vorbeikommen. Eintritt ist frei im Barbecue Kitchen am Hackischen Markt. Kommt gerne rum. Wir machen da auch ein Meet and Greet stellen lassen oder wie sagt man, Ask Questions, wie sagt man denn dazu?
Q&A.
Q&A, Dankeschön. Ask Questions. Genau, also kommt da vorbei, Hackischer Markt, am Samstagmittag ist es. Uhrzeit hatte ich mir jetzt eigentlich aufgeschrieben, das habe ich schon wieder vergessen.
Ich glaube mittags, oder?
Mittags rum, genau, um 12 Uhr geht's los. Also kommt da gerne vorbei, dann haben wir da auch eine schöne Zeit und dann sehen wir uns ja vielleicht auch rund ums Stadion am Sonntag. Das ist dann unser Auftakt auch in Woche 10. Christoph Stadler und Nadine Nurassid werden dieses Spiel kommentieren aus dem Stadion. Roman Motzkus und meine Wenigkeit moderieren und bringen euch auf den neuesten Stand dann vor dem Spiel. Und dann haben wir echt eine Menge vor, wie gerade skizziert. Ich würde mich wirklich freuen, ich sage das jetzt nicht einfach nur, was wir alles Tolles machen, sondern ich würde mich wirklich freuen, wenn ein paar vorbeikommen.
Sonntag ab 14:30 geht's dann los.
Genau,
mit allem Pipapo. Und ich war jetzt ganz kurz nur abgelenkt, weil sie heißt, Bucky Irving und Chris Godwin were not spotted at practice today. Vielleicht ziehe ich meine Aussage zurück, dass Bucky Irving zurückkommt gegen die Patriots. Mache vielleicht ein größeres Fragezeichen wieder dahinter. Ich dachte, das schaut besser aus. Vielleicht doch nicht.
Gilt es zu beobachten. Genau. Ja, dann sind wir durch für heute. Das generelle Programm natürlich nicht vergessen. Nach dem Berlin-Spiel geht dann direkt im Anschluss die NFL-Konferenz los natürlich. Mario Rieker wird als Host begrüßen, weil wir beide sind in Berlin. Und die Einzelspiele haben wir schon besprochen, da wisst ihr auch Bescheid. Und dann haben wir noch Sunday Night Football mit Chargers bei Pittsburgh und Green Bay bei den Eagles macht dann den Abschluss dieser Woche 10.
Ach schön, kann man sich die Endzone mal mit einem Bierchen anschauen, auch gut.
Ja, da müssen wir uns auch noch überlegen, wo wir das eigentlich kicken, wa?
Nach dem Berlin-Spiel. Du bist der Local.
Ja, da finden wir was. In diesem Sinne, wir sehen uns in Berlin, genau. Gute Reise an allen, ganz tolles Wochenende 10 und bis zum nächsten Mal hier im Podcast.
Sag noch irgendwas Berlinerisch, wie verabschieden wir uns in Berlin?
Eins habe ich vergessen. Am Samstag kommt natürlich auch noch eine kurze Special-Folge raus von diesem Podcast, die Talkzone. Mehr verrate ich nicht.
Cliffhanger. Kickste. So, also, das ist Mario Barth.
Jans Berlin ist eine Wolke, nur Icke bin zu sehen und zwar am Sonntag. Wir sehen uns.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.